Halleluja. Jesus, dir gebührt der Ruhm, die Anbetung und der Lobpreis. Vater, ich danke dir für Jesus heute Nachmittag. Ich danke dir, dass Jesus sich uns offenbart hat, dass er uns die Herrlichkeit gebracht hat in unserer Niedrigkeit, deine Herrlichkeit, Vater. Ich danke dir, dass wir dich loben dürfen, Jesus und den Heiligen Geist. Amen. Lass uns Platz nehmen. Das war ein Laudatio auf Jesus, was er so alles ist. Du kannst gar nicht genug sagen, was der Heiland so alles bedeutet, was der Heiland alles gebracht hat und was der Heiland alles tut. Also wenn du Jesus nicht hättest, wärst du der Ärmste auf diesem Planeten Erde. Aber er hat unser Leben so reich gemacht. Er hat uns stark gemacht und er macht uns noch stärker. Heute ist die Botschaft, die ich habe, zerbreche deine blockierenden Mächte. Also vor dir eine Mauer, hinter dir eine Mauer, links und rechts eine Mauer und über dir eine Mauer. Also mehr Mauern kannst du nicht haben und das musst du zerbrechen. Also sprengen, das ist das Beste, was du machen kannst. Wie sprenge ich die ganzen dämonischen Mauern um mein Leben herum? Wir haben am Sonntag das Thema gehabt, warum ist das Leben manchmal so schwer? Ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast, aber es ist manchmal sehr schwer. Sehr schwer. Manchmal haben wir so viele Kämpfe, dass wir ja nur noch Kriegsberichte und einfach so Kriegsreportagen machen können über das alles, was das Leben bringt. Ein Sturm ist gerade vorbei, ein Unwetter ist gerade vorbei, eine Katastrophe ist gerade vorbei, schon die nächste bahnt sich an. Aber Lob und Dank, in dem überwinden wir Wein. Das möchte ich also heute Abend betonen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für Freitag. Freitag habe ich ein ganz, ganz heikles Thema. Viele Protestanten, die werden da mit den Ohren schlacken und ihre Probleme bekommen. Kann man sündlos leben? Kann man ein Heiliger heute noch im 21. Jahrhundert sein, in dieser verdorbenen Welt, in der wir leben? Kann man ein Heiliger sein? Alles machen. Du siehst jetzt, also was die Bischöfin, verstehst du, irgendwo ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und schon einen Skandal machen die Leute. Als wenn die Bischöfe und Priester und Pfarrer und Prediger Heilige sein sollten. Das sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und das zeigt eigentlich die Geschichte auch. Die ganze Situation ist eigentlich, zuerst habe ich gedacht, Mensch, guck mal. Aber dann habe ich gesagt, guck mal, das zeigt, dass wir alle sterblich sind und alle aus Fleisch und Blut und alle ihre Probleme haben und alle irgendwo mal fallen und stehen wieder auf. Und der Teufel möchte einfach ein Bein einstellen. Egal wer das ist, egal was es ist, er möchte einfach Leute zu Fall bringen. Und immer wenn du Karriere machst, immer wenn du vorwärts gehst, immer wieder ist irgendjemand, der nicht will, dass du erfolgreich hast. Und ich denke, Frau Giesmann hier noch besonders, die hat sich so gegen die Bundesregierung und gegen Afghanistan sich ausgesprochen und ist extra noch nach Afghanistan mit Herrn Gutenberg gefahren. Und natürlich, die war unsympathisch. Und man muss natürlich irgendetwas legen. Ich denke auch an Haider. Oder so, alle Leute, die irgendwo ein bisschen nicht passen, die werden auch so geschafft, auf eine ganz moderne Art und Weise. Entweder Alkohol oder Bordell oder sonst irgendetwas. Also der Teufel arbeitet Überstunden, auch bei dir. Das merkst du dir vielleicht noch gar nicht einmal oder hast noch gar nicht mal gecheckt. Also der Feind versucht uns immer wieder, immer wenn du denkst, oh Halleluja, jetzt, dann legt er dir irgendwann bei. Denn er will nicht, dass du fröhlich dann schlafst. Das nur nebenbei zur Einleitung. So, kann man oder können wir sündlos leben? Sollen wir überhaupt sündlos leben? Das ist eine andere Frage, die ich auch stelle und stellen möchte. Was habe ich dann davon, wenn ich sündlos lebe? Sterben muss ich so oder so, ob ich mit Sünde oder ohne Sünde lebe? Eine sehr provokative Frage. Und ich möchte das vielen Gotteskindern Trost bringen auch darüber. Wenn sie in Sünde fallen, sollen wir einen Fürsprecher bei Gott, dem Vater im Himmel, Jesus Christus, der dann für uns eintritt als hoher Priester und sagt, Heiland, guck mal, oder Vater, guck mal, der kann doch nichts dafür. Der lebt in so einer versauten, verdorbenen Welt. Und das ist nicht von ihm, sondern die Versuchung, die Anfechtung kommt ja. Und deshalb hat der Herr Jesus auch gesagt, betet, wenn ihr betet und führe uns nicht in Versuchung. Wir haben alle unsere Versuchungen. Und was passiert, wenn ich in der Versuchung mal falle? Bin ich vom Teufel? Bin ich aus der Gnade gefallen? Habe ich das verloren? Also wir wollen ein sehr heikles Thema behandeln. Und ein Thema, das vielleicht auch seelsorgerlich ist. Dann geht es weiter. Am Samstag früh, ich möchte alle Männer herzlich einladen, Männergebetsfrühstück um 10 Uhr. Frauen haben um 11 Uhr, wir sind ein bisschen früher. Wir hauen ab von zu Hause. So, bring etwas mit, Bruder. Lass von deiner Frau was einpacken. was vorkochen oder so. Wir wollen Frühstück haben. Weißt du, es gibt natürlich englisches Frühstück und deutsches Frühstück und bayerisches Frühstück und schwäbisches Frühstück. Also bring etwas. Also jeder sollte auf seine Art und Weise was mitbringen. Und wir wollen eine gute Zeit haben. Wir wollen über Dinge sprechen, die uns Männer beschäftigen. Dann abends wird das Thema sein im Gottesdienst 19 Uhr. Die Zukunft aus der Sicht Gottes. Die Zukunft aus der Sicht Gottes. Und dann der Monat ist so schnell vorbei, am 28. Februar, der Beruf eines geistlichen Menschen. Wie sieht der geistliche Mensch aus? Was ist sein Beruf, seine Berufung etc.? Und dann möchte ich noch hinweisen, Mitte März fangen wir mit unserer Gemeindebibelschule an. Also ich möchte euch einladen, alle sollten eigentlich mitmachen. Irgendwie, ob du jetzt einen Test machst oder keinen Test machst, der Test wird nicht so schwer sein. Also es geht nicht um irgendeine Prüfung, sondern es geht darum, dass du deine Bibel aus dem FF kennenlernst. Und wir werden ein gutes Material bekommen, also ich arbeite selbst das Material aus und ich bin jetzt schon bei der Apostelgeschichte so gesegnet worden, so ich möchte euch wärmstens empfehlen, ihr kriegt das Material und könnt dann selbst durcharbeiten. Also einen Abend werden wir ansetzen, Sonntagabend ansetzen, dann werden wir eine Besprechung machen, wie und was, so die wichtigsten Fragen und Themen und ein bisschen so Streifzug durch die Apostelgeschichte und dann 3 Wochen lang arbeitest du das zu Hause durch, liest das Buch durch und wir wollen 3 Jahren etwa die ganze Bibel durcharbeiten, Gottes Hilfe. Und wir wollen also wirklich Wort Gottes kennen. Wir wollen eine bibelfeste Gemeinde werden. Eine Gemeinde, die nicht nur Halleluja und Hosianna und was weiß ich, Wolke Nummer 7, sondern auch voll auf dem Teppich sind und gegründet sind in der Schrift und auch nachprüfen können. Verhält sich das auch so? Und ihr solltet auch dann prüfen können, Predigt einmal tut es auch so, wie es in der Bibel drin steht. Das ist also auch eine Voraussetzung, dass du ein guter Zuhörer bist, dass du, wenn Prophetie geschieht oder irgendetwas geschieht in der Bibel, in der Gemeinde, dazu auch beurteilen kannst. Und lass 2 oder 3 weissagen und die anderen sollen richten. Weißt du, wir sollten auch wirklich uns auskennen. Was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift dazu? Die meisten sind nicht bibelfest. Ich bin so schockiert über Christen. Die kennen ihre Bibel nicht einmal mehr richtig. Früher, da musste man das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis und alles mögliche auswendig lernen. Heute, die meisten können gar nichts mehr von der Bibel groß. Ich will euch nicht quälen und mit auswendig lernen, aber ihr solltet eure Bibel kennen, was im Wort Gottes drin steht und was die Bibel sagt. Und ich ermutige euch, alle dabei sein und ihr solltet lernen. Ich werde genug Material zur Verfügung stellen, sodass die ganze Gemeinde durch die Bibel gehen kann. Und es ist was Schönes, seine Bibel zu kennen. Nicht irgendwas, nicht die Sünde, die Welt oder den Teufel, nein, seine Bibel. Und ihr werdet Sachen entdecken und finden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Also wir werden zusammen Lernende sein, Schüler. Und Jesus hat 3 Jahre seine Jünger gelehrt und wir wollen auch 3 Jahre lang so die Schrift. Er legte die Schrift aus, musste nicht Christus leiden, musste das kommen, musste das nicht kommen. Und die Endzeit und die Prophetie, ich freue mich schon ganz riesig, wenn wir an die Offenbarung rankommen. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht in einen Monat schaffen, sondern wir werden noch länger brauchen. Ich dachte, Apostelgeschichte, das machen wir eine Woche oder ganz schnell, aber da ist so viel, das, was ich jetzt hier gesehen habe und was man da rausholen kann. Okay, nur nebenbei. Zerbreche deine blockierenden Mächte um dich herum. Gott hat uns einen Plan gegeben. Der Plan ist, du sollst siegen und nochmal siegen und nochmal siegen und nochmal siegen. Gott hat uns nicht bestimmt für Niederlage. Gott hat uns nicht bestimmt für Versager. Gott sagte, herrsche du darüber. Die Sünde liegt vor der Tür. Du sollst über die Sünde herrschen. Oder wir sollen kontrollieren die Dinge und nicht, dass wir kontrolliert werden. Die meisten Leute werden gelebt, anstatt dass sie leben. So, Gott hat mit uns einen Plan. Und diesen Plan will der Teufel mit allen Mitteln verhindern. Er will dich schlecht machen, dich in Verruf bringen. Das sind also diese Blockaden, die tagtäglich so um dich herum passieren. Will dich diskriminieren, will dich entmutigen. Also er will nur Schlechtes für dich. Also ich warne dich und also lass dich mit dem Kerl nicht ein. Nimm ihn gar nicht mit, diskutier mit ihm gar nicht. Er will nur Schlechtes. Entmutigung ist seine Waffe. Weißt du, du bist mit ihm nur 5 Minuten zusammen und schon bist du frustriert, kriegst Depressionen, brauchst irgendwelche Tabletten und Beruhigungsmittel oder irgendwas. Er entmutigt dich. Der Heilige Geist ermutigt dich. Das sind die 2 Gegensätze. Der Teufel entmutigt und der Heilige Geist ermutigt. Hinter deinen Entmutigungen steckt immer der Teufel, egal was es ist. Dein Frust ist immer der Teufel dahinter. dass du keine Freude hast oder keine Lust hast, da steckt immer der Teufel dahinter. So, ich möchte den Teufel als den Feind Nummer 1 deklarieren, denn wir brauchen dieses Feindbild. Weißt du, sonst wissen wir nicht, in welche Richtung wir schießen sollen. Dann schießen da mal und dort und nein, wir brauchen ein Feindbild und das ist der Teufel. Er ist der Urheber und Jesus sagt im Vater unser, erlöse uns von dem Übel, erlöse uns von dem Bösen. Wir brauchen Erlösung von der Macht des Bösen. So, der Teufel hat ganz besonders auf die Menschheit abgesehen, ist da losgelassen und speziell auf die Kinder Gottes und ganz besonders in der Endzeit. In der Endzeit. Weißt du, ich frage mich manchmal jetzt, lass mal nach der Frau Käsmann, weil, guck mal, wo sitzt ein Polizist und wartet nachts um, was weiß ich, an der Kreuzung, bis da jemand bei Rot durchfährt? Das ist alles meines Erachtens eine gemachte, gespielte Sache. Lass mal das dahingestellt, es kommt vielleicht nie raus. Und vieles, was in deinem Leben passiert, kommt auch nie raus und sagt, Mensch, wie konnte das passieren? Der Teufel hat eine Falle gelegt. Und der Teufel legt permanent, dauernd in deinem Leben Fallen und du merkst es. Deshalb zerbrich die blockierenden Mächte. Du sollst aufpassen, nicht mit allen Kaffee trinken. Und das reicht schon, verstehst du? Und du weißt gar nicht, was in deinem Kaffee drin ist. Ich stelle es im Raum. Du weißt nicht, wenn du dich mit gottlosen Menschen abgibst, was sie für Pläne im Hinterkopf mit dir haben. Die laden dich irgendwo ein und dann kommst du nicht mehr nach Hause. Satan ist auf die Menschheit losgelassen und will dich in den Abgrund stürzen und bringen. Das sind die Abgründe, die auf dich so warten, deshalb pass auf. Also sitzt nicht, wo die Gottlosen sitzen, steht schon in der Bibel. Dabei kommt dann alles sowas raus, wenn du dich mit Gottlosen abgibst. Diese Abgründe, das sind die Hindernisse, das sind die Zielverschiebungen. Also da muss man nur das Ziel um ein paar Millimeter verschieben und schon bist du daneben. Und das sind oft die unüberwindbaren Klüfte, die du siehst, da komme ich nicht durch. Du siehst auf der anderen Seite die Herrlichkeit, den Segen Gottes und so weiter, aber da ist eine Kluft da. Und er versucht dich so Gruben zu bauen, Fallstricke zu stellen, wie die Bibel sagt, er ist so Fallensteller. Eine uralte Ursache, die möchte ich zuerst mal behandeln, das habe ich jetzt auch die letzte Woche ein bisschen behandelt. Viele Menschen sind nicht gewollt und nicht gewünscht und nicht erwünscht. Das ist also, warum so viele Menschen Probleme haben. Das sind diese Blockaden. Du bist nicht gewollt. Deine Eltern haben dich vielleicht nicht gewollt. Deine Familie hat dich nicht gewollt. Die Gemeinde hat dich nicht gewollt. Die Christen haben dich nicht gewollt. Das ist wie ein roter Faden. Es zieht sich durch dein Leben. Du bist nicht gewollt. Und Millionen Menschen sind heutzutage nicht gewollt. Millionen. Und in der Bibel lese ich, dass Satan in der Endzeit, wenn er überhaupt nur zur Macht kommt, und er wird zur Macht kommen irgendwo, wenn er losgelassen wird, er wird ein Drittel der Menschheit töten. Weißt du, wie viel das ist? 2 Milliarden. Bei dem jetzigen Stand der Zivilisation. 2 Milliarden. Stell dir mal vor, wenn ein paar hunderttausend sterben, jetzt wie in Haiti, ist schon Katastrophe. Aber wenn 2 Millionen, du, das ist, oder 2 Milliarden, verstehst, das ist schon eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und er wird die Menschen vernichten. Und der Teufel hat es abgesehen, die Menschheit zu vernichten durch Kriege, Katastrophen, Hungersnöte und was es auch alles ist. Also all diese Umstände der Natur, aber auch nicht gewollt. So viele sind nicht gewollt und man arbeitet systematisch an der Ausrottung der Menschheit. Das ist jeder zu viel. Der größte Feind der Menschheit ist der Teufel. Denn jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, ist eigentlich dem Teufel ein Dorn im Auge. Also nicht gewollt. Wenn du sagst, meine Eltern haben mich gewünscht, ich bin ein Wunschkind. Ja, deine Eltern haben sich dich deiner erbarmt und dich deiner angenommen und dich lieb gehabt. Aber der Teufel hat dich nicht gewollt. Da ist es also, wo wir eigentlich ansetzen sollen. Der Teufel hat nicht gewollt, dass du gesund bist, dass du Arbeit hast, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht, dass du gesegnet bist auf allen Ebenen. Das hat er nicht gewollt. Und deshalb geht es so vielen Leuten schlecht, weil der Teufel immer wieder in die Quere kam und versuchte, selbst wenn du dich bekehrst, du bist ein paar Wochen, Monate Christ und schon kommen die ersten Blockaden. Ja, wissen Sie, da müssen Sie nochmal reif werden, da müssen Sie nochmal erwachsen werden, da müssen Sie nochmal mündig werden, da müssen Sie nochmal das machen und nochmal das machen. Oh, wenn du sagst, Mensch, was muss ich noch alles tun, um gerettet zu werden? Schon allein da, du kommst gar nicht in den Himmel. Und was wir alle sind bei Gott, und das ist das Schöne dabei, wir sind alles allein aus Gnaden. Bei Gott ist alles Erbarmen, bei Gott ist alles Liebe, bei Gott musst du nichts tun. Gott hat dich angenommen, so wie du bist, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn kam nach Hause und der Vater hat ihn angenommen. Also man arbeitet systematisch an der Zerstörung der Menschheit, was es auch immer ist, und steuert auch da drin. Deshalb die ganzen Kriege, deshalb auch die ganzen Waffen, die produziert werden, die sind alle auf Zerstörung. produziert. Und man arbeitet, die ganzen Erfindungen arbeiten nur auf Krieg und werden dort auch eingesetzt. Und jede Waffe, die man irgendwo mal entdeckt, erfunden, entwickelt hat, die wurde auch eingesetzt bis jetzt. Ob es Steinschleuder waren oder Atombombe. So, es sind satanische Mächte in dieser Welt, die am Werk sind. Die planen nichts Gutes. Nichts Gutes. Und ich will vor ihnen dich warnen. Pass auf den Teufel auf. Der steht irgendwo neben dir, ob du das glaubst oder nicht. Und er versucht dir in einem Moment, wo du schwach bist, wo du nicht dran denkst, nicht dran glaubst, und wo du so übermütig bist, Halleluja, jetzt haben wir schon alles hinter uns. Zack, und du liegst schon. Immer diese Momente, wo du denkst, jetzt, also mir kann nichts passieren, also mir nicht. Du sollst ihn umgehen, ihn ausklammern, wenn es irgendwie nur geht. In der Bibel heißt es einmal, gib dem Argen keinen Raum. Das ist wichtig, dass du das gelesen hast und dass du verstehst. Gib dem Argen keinen Raum. Was ist der Arge überhaupt? Ist sowas wie eine Bestie, wie ein Löwe. Verstehst du? Löwin, würde ich eher sagen. Der Löwe brüllt nur und versucht Schrecken einzujagen, aber jagen tun immer die Löwinnen. Also du darfst dich mit dem Teufel nicht einlassen. Dem Argen gibt keinen Raum. Ich sagte vorhin, nicht einmal Kaffee trinken. Selbst das ist zu viel. Deshalb heißt es in der Bibel, einen Irrlehrer. Du sollst nicht einmal grüßen. Nicht mal guten Tag sagen, einem falschen Propheten, einem Menschen, der nicht mit Gott wandelt. Du sollst ihn nicht einmal grüßen. Warum? Weil mit einem orientalischen Gruß, dann setzt man sich hin und schlürft man Tee zusammen. Und so weiter. Und unter 3 Stunden kommst du nicht weg von diesem Gruß. Und dann hast du abgefärbt. Mit wem du umgehst, von dem färbst du ab. Das sind die ganzen Fallstricke, die dich dann blockieren. Versucht dich zu bezirzen und dann beläppert er dich und dann ruft er nachher noch an und ach, es war so schön, können wir uns wieder mal treffen. Und so langsam wickelt dich der Satan ein. Die meisten Leute checken das gar nicht, wie sie eingewickelt werden. Und der Teufel fängt die Menschen nicht mit eisernen Ketten. Dazu hat er nicht die Macht und wird auch keine Lust und wird das auch nie tun. Der Teufel wickelt die Menschen mit Seidenfäden ein. Immer wieder. 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, vielleicht mal. Weißt du, die Kommunisten haben einen Trick. Und ich merke das ganz schnell, ob einer aus dem Osten oder aus dem Westen kommt hier. Wann haben sie Geburtstag? Weißt du, die fragen dich als erstes, wann du Geburtstag hast. Verstehst du? Und jeder freut sich, wenn er zum Geburtstag gebracht wird und so weiter. Wann haben sie Geburtstag? Und das ist das typische kommunistische, die wollen sich persönlich für dich interessieren und versuchen, sich dann hineinzuversetzen in deine Lage, reden mit dir, bringen dir ein Geschenk. Und wenn du ein Geschenk bekommst, bist du wieder verpflichtet, wieder ein Geschenk zu geben. Wann haben sie Geburtstag? Und schon einmal die Bescherung. Wenn du sensibel bist, die meisten Leute sind nicht mehr sensibel, ich möchte sagen, schizophrene Menschen, geisteskranke Menschen, die sind sensibel. Sonst wären sie nicht geisteskrank und sonst wären sie auch nicht schizophren. Die sind sensibel. Wenn du einen Geisteskranken mal mit einem Geisteskranken mal in der U-Bahn sitzt, also wenn du weißt, der ist geisteskrank, der ist nicht geisteskrank, der ist gesund. Die anderen sind geisteskrank. Wenn du mit einem Geisteskranken in der U-Bahn sitzt, dann sagt er, du, der hat keinen guten Geist. Oder dann der Nächste, wenn die sehen, besessene Menschen sehen oder geisteskranke Menschen sehen und spüren, ach, bei dem stimmt's nicht und bei dem stimmt's nicht und bei dem stimmt das nicht und bei dem stimmt das nicht. Die können dir regelrecht sagen, was mit diesen Leuten los ist. Warum? Weil die Geister sind sensibel, die kommunizieren. Die unsichtbare Welt kommuniziert. So, sensible Menschen, die merken ganz gleich, wo der Hase läuft oder wie läuft. Aber es gibt auch Menschen, wenn du sensibel bist, merkst du auch ganz schnell, du musst auch gar nicht geisteskrank sein, kannst auch ganz gesund sein. Du merkst plötzlich, du, Mensch, der geht mir ständig auf den Keks. Leute, die ständig dir auf den Keks gehen, die dich bedrücken, in dessen Gegenwart du so Unbehagen fühlst, Gänsehaut, Haare stehen wie die Nägel zu Berge. Wenn das der Fall ist, du solltest nachdenken, was ist da los? Wenn du nur etwas normal veranlagt bist, ich setze es voraus, also du musst gar nicht groß geistig sein, weißt du, die Gabe der Geisterunterscheidung, das ist ein Charisma, aber sonst hat die Gabe der Geisterunterscheidung und kann die Geister unterscheiden. Wenn du normal veranlagt bist, merkst du, dass dieses Kätzchen, mit dem du gerade spielst, eigentlich ein Raubtier, ein Hai ist. Verstehst du? Und in dem Moment, wenn das Blut leckt, sehr gefährlich werden kann. So, dass dich dann verschlingen, zerstören, kann und so weiter. Und viele tun das. Am Anfang sind sie sehr nett und sehe, ach, so ein süßer, so ein liebevoller Mensch. Also so ein netter Kerl, das ist ein Hai. Ein Raubtier unter Umständen. So Schmeichler, Schmierer, Radfahrer. Ich sage das jetzt nur mal und ich will nur einen Tipp geben. Diese blockierenden Mächte, wir lassen uns auf den Teufel ein und merken es nicht einmal, dass wir Spielball der dunklen Mächte geworden sind. Dann zapfen sie dir, im esoterischen Bereich würde man sagen, die ganze Energie ab. Verstehst du, dann können sie nicht das machen für mich und dann beleidigen die dich, aber gar nicht mal so, sondern die fordern dich von dir. Die fordern dich regelrecht aus und saugen dich und laugen dich aus und rauben dir die ganze Kraft. Du hast jetzt gerade gebetet, kommst aus dem Heiligtum, kommst aus dem Tempel. Die wissen ganz genau, wann du aus der Versammlung nach Hause gehst. Und unterwegs treffen die dich. Rein zufällig, würdest du sagen. Nein, es gibt keine Zufälle. Der Teufel schickt dir seine Leute im richtigen Augenblick dir in die Quere, die dich dann unterwegs in der U-Bahn irgendwo treffen und sagen, ah, schön, dass ich dich sehe. Und du kommst gerade aus der Gebetsstunde und dann erzählt dir irgendetwas und nimmt dir den Sieg und die Freude am Herrn weg. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Eigentlich, wenn du aus dem Heiligtum nach Hause kommst, sollst du die Augen verschließen und einfach geradeaus den schnellsten Weg nach Hause suchen. Ist eine Wahrheit. Blockierenden Mächte solltest du erkennen, die dich verhindern wollen. In der Bibel heißt es einmal, in der Endzeit wird das Tier regieren. Das Tier, der Drache, das Tier. Also kein Mensch, sondern eine Bestie, die dann so raubtierartig die Menschen ausnehmen wird, kontrollieren wird, so ein Monster. Und überall, wo Menschen dich beherrschen, belagern, bedrängen, sind dämonische Mächte am Werk. Was ist so eine Bestie? Ist ein wildes Tier, ein Quälgeist, der dich immer wieder quält. Überleg einmal, wer und was quält mich regelmäßig? Meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Umstände, mein Chef, meine Chefin. Diese Quälgeister. Du kannst ein ganz lieber Kerl sein, aber Potiphas Frau quälte Josef regelmäßig. Wer und was quält dich regelmäßig? Das ist Dämonie. Und von dem musst du befreit werden. Und weißt du, es gibt vielleicht gar keinen anderen Weg mehr, als ins Gefängnis zu gehen, wie Josef, um von dem Qualgeist loszukommen. Weißt du, sonst kommst du von diesem Ungeheuer, von dieser Geißel, von diesem bösen Geist nie weg. Gott weiß schon, wie er dich wegbringt. Und du sagst ja, ich bin so nett und so freundlich und so lieb und so weiter. Und jetzt lande ich im Gefängnis. Gott hat einen Plan, um dich zu befreien. Deshalb, wenn du betest, erlöse mich von dem Bösen, wundere dich nicht auf diese merkwürdigen Arten der Erlösung, dass du plötzlich im Gefängnis aufwachst oder mittendrin in Probleme aufwachst. Weißt du, wenn du Probleme hast, dann will mit dir keiner sowieso was zu tun haben. Die lassen dich in Ruhe. Wenn es dir mal schlecht geht, dann distanzieren sich alle von dir. Auch der Teufel distanziert sich von dir, wenn es dir schlecht geht. Denn er möchte auch mit schlechten Leuten nichts zu tun haben. Gott erlaubt, dass Dinge dann in deinem Leben passieren. Also eine Bestie ist also das Böse in Menschengestalt. Das ist die Bestie. Also mit Tieren. Du kommst leichter, steht einmal in der Bibel, an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. Weißt du, den Löwen sagen und dann ist er ruhig. Oder den Knochen geben und dann ist er zufrieden. Oder zeigen da drüben, da ist ein Affe, fang du den mal. Der ist leichter zu fangen, sich. Oder und so weiter. Da kommst du an ihm vorbei, aber an einem bösen Menschen. Und überleg einmal, wie viel Böse in deiner Umgebung sind. Das sind nicht alles Heilige. Das sind nicht alle Heilige. Das sind fremde Mächte. Leute, die von fremden Mächten regiert werden. Also erlöse uns von dem Bösen, zerbrich die Macht des Bösen in deinem Leben. Das sind feindliche Mächte, die dein Leben zerstören möchten, die dein Glauben zerstören möchten, deinen Geist besudeln möchten, nur etwas Dummes in deinen Kopf hineinpflanzen möchten. Das sind Medien unter Umständen, verstehst du? Da liest du in der Zeitung irgend so eine Aufmachung und schon, wie war das jetzt das genau? Dann guckst du es genau hin. Weißt du, der erste Blick ist keine Sünde, aber der zweite Blick ist die Sünde. Die Sünde bei der Eva kam nicht, weil sie die Frucht gesehen hat, aber es ist wirklich gut anzugucken. Und so ist es, wie der Feind arbeitet mit Gedankensteuerung. Die fremden Mächte sind, die dich vom Glauben wegbringen, die dich zerstören möchten, deine Karriere, die so wunderbar angefangen hat. Leute sind alle begeistert und jetzt kommt diese Sache da irgendwie in den, was jetzt bei der Frau Käsmann war oder bei jemand anders. Verstehst du? Plötzlich, du hast so gut angefangen und da rutscht dir ein Wort aus und schon ist es passiert. Oder rutscht dir was aus den Fingern raus und schon passiert. Oder du rutschst mal aus und tappst daneben und schon ist passiert. Und dann macht man wegen einem Fehler, und ich sage es, Leute, das ist typisch satanisch und teuflisch, wenn man aus einem Fehler eines Menschen einen Skandal macht, ein Tamtam macht, ein Aufheben macht. Das darf also nie passieren. Gut, dass es passiert. Dass man lernt, es passiert allen mal. Es passiert allen mal. Paulus oder Petrus, Johannes, beim Johannes weiß ich nicht viel. Gut, dass man nicht viel weiß. Aber trotzdem, es ist dem und jedem passiert. Ja, beim Johannes ist auch was passiert. Da kommt die Mutter. Wer ist der Größte? Oh, meine Sohn, das soll Außenminister werden. Und der andere Innenminister. Dann sind wir genau gut besetzt. Du siehst also, wenn schon nicht wenn du nicht selber das Problem hast, aber deine Eltern sorgen dann dafür, dass du Probleme bekommst. Und musst vorstellen, die Geschwister in der Gemeinde wurden, damals in der Apostelgemeinde, wurden traurig, dass die Mutter kam und sagte, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Du siehst, du kannst vielleicht für deine Probleme nichts, aber deine Mutter hat was eingebrockt. Und die Mütter brocken manchmal Sachen ins Leben von ihren Kindern ein, das glaubst du gar nicht, was die dann nachher auslaufen müssen. Die wurden traurig und die wurden böse auf diese beiden Zebedeus-Söhne, nur weil der eine links und der andere rechts sitzen sollte im Reich Gottes. Und wo bleiben wir? Ich denke auch die Mutter von Jakob und Esau, und die hat auch so was eingebrockt. Und dass die Mutter dann, die beiden Kinder verloren hatte, Esau und Jakob. Diese Menschen, die in dieser Welt sitzen und sind, die versuchen, also dich zu zerstören, dich aus der Bahn zu werfen. Ich denke nur, guck mal, Fehler von Eltern bringen die Kinder aus der Bahn. Von Rebekka oder hier von den Söhnen des Zebedeus. Und da ist schon der Lebensraum zerstört. Also guck mal, da muss man gucken, dass die zwei nicht zu hoch kommen. Der Johannes und der Jakobus, dass die ja nicht sich so vordrängen. Wer wird links und wer wird rechts in meinem Reich sitzen oder in deinem Reich sitzen? Wir sprechen heute von Blockaden. Du fragst dich, was und wer hält mich auf? Wer und was blockiert mich? Wer und was behindert mich? Wer und was gönnt mir nichts? Und genau das ist es, diese Blockaden. Die Brüder des Josef gönnten nicht dem Josef, dass er so einen schönen Traum hatte. Weißt du, alle verbeugen sich. Majestät. Diesen schönen Traum. Weißt du, die Leute gönnen dir nicht, dass du dich aufwickelst, dass du Karriere machst, dass Gott dich segnet, dass Gott dich gebraucht. Das sind diese blockierenden Mächte. Und ich frage mich manchmal, wie kommen diese Blockaden überhaupt zustande? Hätte der Josef seinen blöden Traum nicht erzählt, auch wenn er von Gott war, hätte er nicht gesagt, Vati, heute Mittag zum Frühstück oder heute Morgen zum Frühstück, ich will dir was erzählen, heute Nacht habe ich geträumt. Ich habe die Ehren gesehen und alle Ehren haben sich vor mir verbeugt. Sonne, Mond und Sterne haben sich vor mir verbeugt. Und da wurde sogar Jakob, der Vater, traurig. Guck mal, ich werde mich auch vor dem Josef verbeugen müssen. Wir werden uns alle verbeugen. Deshalb, was Gott dir zeigt und das, was Gott dir gibt, für vieles in deinem geistlichen Leben bist du selber verantwortlich, dass es mal schief geht, daneben geht, weil du zu viel plapperst. Du solltest Mund halten. Ich denke, es ist wichtiger, Mund zu halten und nicht zu erzählen. Private Sachen, intime Sachen, die Gott dir gegeben hat, die Gott dir geschenkt hat, das geht niemand was an. Nicht einmal deine Frau, deinen Kindern, deinem Mann. Das hat Gott dir gegeben. Auch nicht dem Vater und Mutter. Hätte Josef seinen Mund gehalten und geglaubt, wäre all das nicht passiert. Der musste wegen seinem Schlappmaul in aller Liebe leiden, und zwar 21 Jahre. Ob sich das lohnt? Ich weiß es nicht. Gut, wir sagen, ja, das war der Weg des Herrn so. Aber der Weg des Herrn hätte auch anders sein können. Weißt du, wenn er mit Gott gewandelt hätte, hätte Gott im richtigen Moment am richtigen Platz ihn hingebracht. Aber Gott musste auch seinen Stolz, die verbeugen sich alle vor mir, ihn demütigen. Seine Arroganz. Was sind die blockierenden Mächte in deinem Leben? Es ist nicht immer das Böse. Und ich komme auf ein paar Punkte, die Gott mir gezeigt hat. Das ist dein Stolz. Deine Arroganz, deine Einbildung. Oh, die werden sich alle vor mir beugen. Gott zerbricht all das, was nicht von ihm ist, was nicht vor seinem Angesicht bestehen kann. Das wird zerbrochen und dann bringt er dich nach oben. Also die Mächte, die das Chaos verursachen, die sind diese negativen Mächte, vor denen Gott uns befreien muss. Das sind Mächte, die nicht den Frieden wollen, den Frieden unter den Geschwistern. Wie viel Unfrieden gibt es in den Familien? Du musst nur deine Familie angucken. Weißt du, glücklicherweise, wenn du nur allein ein Einzelkind bist, dann bist du gesegnet. Kannst dich mit niemand streiten. Aber wenn du 8 Geschwister hast, warum der? Und Da guckt jeder, dass er ja genug im Teller hat und er hat mehr gekriegt. Und du siehst also, Neid ist eine Wurzel des Übels, Geiz. Du siehst also, diese blockierenden Mächte, das muss nicht unbedingt der Teufel sein, das ist dein Ego unter Umständen. Das ist, weißt du, der Widersacher Nummer eins sitzt in dir drin, der ist nicht außerhalb, sondern in dir. Dein Ego. Und den kannst du nicht austreiben, sondern den musst du unter den Christus kreuzigen lassen. Der muss mitgekreuzigt werden. Es sind Mächte, die nicht aus der Liebe sind. Mächte, die also das nicht wollen, was Gott will. Die ganz was anderes wollen. Das sind diese Mächte. Aber von diesen Mächten sind wir alle besetzt. Diese Mächte, die Gott nicht möchten, dass er über uns herrscht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Du siehst also, da beginnt das große Problem. Und wir sind diesen Mächten ausgesetzt, diesen satanischen Mächten, diesen satanischen Blutlinien, den Anhängern des Teufels, die dann noch dazu uns unterstützen und helfen und fördern. So, wir wollen nicht, dass diese über uns herrschen. Dann kommt als nächstes diese blockierende Macht noch, was mich beschäftigt. Das sind diese Meinungsmacher in den Medien. Weißt du, unsere Meinung, das, was du denkst, das bist nicht du, das ist dir einsuggeriert worden. Das hast du irgendwo her. Denn letztendlich so erfinderisch bist du nicht, wie du manchmal denkst und glaubst. Also irgendjemand hat es vorgebetet, entweder die Pädagogen, die Philosophen, die Theologen und so weiter, die haben dir irgendein Bild vermittelt, das wäre gut. Weißt du, wie der Teufel arbeitet? Du kannst das haben, wenn du das anbetest. Und so wird es vorgegaukelt und auf diese Lügen fällst du dann rein. Gedanken werden uns eingepflanzt. Immer. Und deshalb die Frage ist, wessen Gedanken gehen auf bei dir? Aus der Geschichte weiß ich, was vor 70 Jahren gedacht, gepredigt, gelehrt, geschrieben, gesagt wurde, das geht jetzt erst auf. Also ein Menschenalter muss vergehen. Also was vor 70 Jahren, überleg einmal, was vor 70 Jahren gedacht wurde, das geht jetzt auf. Woher kommt deine Meinung, die du hast? Irgendjemand muss sie dir mitgegeben, geliefert haben. Was hält dich auf? Paulus fragt die Galater, ihr habt doch so schön angefangen. Wir sprechen über blockierende Mächte. Was hält dich auf? Was? Ihr habt so gut angefangen, ihr Lieben. Ihr wart so feurig, ihr wart so eifrig, ihr wart so brennend im Geist. Und weißt du, was sie aufgehalten hat? Ein paar umherwandernde Juden. Die haben gesagt, Leute, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst das Gesetz Moses halten. Also Tradition hat sie aufgehalten. Was sind die blockierenden Mächte? Du glaubst gar nicht, wie die Tradition manchmal so stark in den Leuten im Fleisch und Blut steckt. Das ist so wie, ja, und es kommt nach 70 Jahren raus. Und da wirst du wieder traditionell. Und ach, der Großvater. Und dann fängst du an so zu leben wie dein Großvater. So was trübt ständig deine gute Laune? Die Frage, die mich beschäftigt, ist, was blockiert mich? Was trübt deinen Schlaf? Was sind deine Fresser, die ständig all das, was du irgendwo zusammengebracht hast, mit Not und Mühe und dann auffrisst? Was sind das? Deine Finanzen. Wer frisst deine Finanzen auf? Für was gebrauchst du oder verbrauchst oder hast verbraucht? Gehen wir mal vielleicht so, was hast du, wozu und womit und wofür hast du die Finanzen der letzten 10 Jahre verbraucht? Und wenn du mal eine Rechnung machst, wirst du vielleicht schockiert sein. Wer gräbt dir immer das Wasser ab? Jetzt denkst du, jetzt fließt es, Halleluja. Und schon ist es wieder weg. Wer klammert sich immer wieder an dir fest? Wer hemmt dich und lähmt dich? Wer schaltet dich immer wieder aus? Weißt du, du hast wunderbar angefangen und dann kommt so ein Mobber und plötzlich ausschalten. Man muss ganz wieder von vorne anfangen und wieder aufarbeiten alles. Wer kreist dich immer ein und umzirrst dich? Es gibt auf der Welt also schlechte Gesellen, deshalb sitzet nicht, wo die Gottlosen sitzen. Das hat was auf sich. Wenn du mit gottlosen Menschen, mit gottlosen Situationen, mit gottlosen Umständen dich abgibst, wundere dich nicht, dass du plötzlich so von denen abfärbst. Wisst ihr, was Satan plant? Wer dich unterwandert, dich auslaufen lässt und wer dich auflaufen lässt. Weißt du, der Teufel hat auf dich abgesehen, um dein Gottvertrauen zu zerstören, dass du deinem Gott absagst, oder dass er Gott in deinem Leben in Verruf bringt und sagt, ja guck mal, der hat nichts Gutes mit dir im Plan. Er schickt dich von Trübsal zu Trübsal, von Leid zu Leid, von Krankheit zu Krankheit, du kommst aus einer Krankheit raus, alles der Teufel, sagst du. Und der Teufel sagt, nein, das bin nicht ich, sondern das macht der liebe Gott. Er straft und züchtigt. Verstehst? Dann steht ja in der Bibel, wer seinen Sohn aufnimmt, dann straft und züchtigt. Das bist du. Und du fragst dich, mein Gott, muss das alles so sein? Satan versucht, alle Eingänge bei dir zu verstopfen. Ohren, Augen, alles, was in den Körper irgendwo eingeht, zu verstopfen und zu blockieren. Er will, dass du die Wahrheit nicht siehst, nicht erkennst. Und selbst wenn du schon mit der Wahrheit konfrontiert wirst, dass du sie nicht verstehst und begreifst, dass du darauf eingehst. Du weißt, was das Richtige ist, was das Wahre ist, aber er hält dich davon ab. Er will, dass du den Heiligen Geist nicht empfängst. Das ist vom Teufel. Weißt du, die meisten Blockaden, die du in deinem Leben je erleben kannst und kommen, die kommen immer aus dem frommen Lager. Nicht aus der Welt. Die Welt hat kein Interesse nach Gott und dem Teufel. Die interessiert sich nicht. Aber das fromme Lager, diese fromme Feuerwehr. Weißt du, ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich voller Begeisterung gehe zu meinem Pastor, Baptistenpastor damals, ich gehe, Pfarrer, ich habe was Wunderbares erlebt. Ich kann in kurzer Zeit 7 Sprachen sprechen. Das war damals Zungenrede. Wusste aber gar nicht, was das alles bedeutet und so. Aber ich habe ein Problem. Was ist das? Dann fragte mich, sind Sie mit Pfingster zusammengekommen? Ich habe gesagt, ich kenne Sie gar nicht. Ich kenne Mormonen, Jehovas Zeugen, Neuapostolische, aber Pfingster, was sind das für Menschen? Ja, die glauben an die Taufe im Heiligen Geist und reden in anderen Sprachen. Ich habe gesagt, nee, weiß ich nicht. Aber ich habe gefasst und gesagt, Herr, ich möchte das haben, was in Apostelgeschichte 2 steht. Und Gott hat mir das gegeben. Das ist alles vom Teufel, mein Freund. Sieh, heute noch, ich habe mich so erschreckt. Ich habe gesagt, ich will doch mit dem Teufel nichts zu tun haben. Aber das ist alles vom Teufel. Und der hat mir meine Freude am Herrn zerstört, auch wenn er Pastor ist. Und die meisten Pfarrer, Prediger, Pastoren, die nicht in Gott sind, zerstören den Glauben der unschuldigen, neugeborenen Babys in Christus. Und wenn du Probleme hast, dann bist du in der falschen Kirche, in der falschen Religion. Die Blockaden kommen nämlich vom Altar. Das Verderben geht vom Altar aus, steht in der Bibel einmal. Geht vom Altar aus. So, da versucht der Teufel einfach, sich als Vogelscheuche hinzustellen. Das ist alles vom Teufel. Lassen Sie das alles weg und bleiben Sie fort. Der Teufel versucht also einfach Angst dir zu machen. So, pass auf, mein Lieber. Das ist von unten. Und kein Mensch, kein anständiger Mann, gesunder Mensch, egal ob er Christ oder nicht Christ, möchte was mit dem Teufel zu tun haben. Und du kriegst Angst. Wenn du dich rechtzeitig trennst von solchen Leuten, von solchen Gesindeln, wirst du große Probleme im Glauben bekommen und wieder auch abfallen. Und dann, du kannst gar nicht anders. Durch diese Verdammnis, das ist alles vom Teufel. Die Kraft Gottes, Zeichen und Wunder. Das gab es früher, aber gibt es heute nicht mehr. Wenn du in solcher Kirche und Gemeinde bist, verlass sie fluchtartig. Denn dort wirst dein Glaube, das, was Gott in deinem Leben angefangen hat, wird ruiniert und zerstört. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn Leute dort denken, ich muss doch meine lieben Freunde von damals nochmals bekehren und so weiter. Du kannst sie nicht bekehren. Wenn Gott sie nicht bekehrt, wirst du sie nicht bekehren können. Die Kraft Gottes kann nur fließen, wenn du in der richtigen Umgebung bist und dich nicht bei solchen Vampiren dich auffällst, die dir da alles absaugen und dir so Angst machen. Bitte pass auf. Unsere schlimmsten Feinde sind unsere inneren Feinde, diese Blockaden. Sind unsere lieben Brüder und Schwestern. Guck mal, wer hat Josef ins Gefängnis gebracht? Seine lieben Brüder. Wer verursacht einem die größten Probleme? Nicht die Welt und die Heiden draußen, sondern deine frommen Geschwister, wo sie auch immer herkommen. So, unsere schlimmsten Feinde sind also die inneren Feinde, die uns dann aushöhlen, fertig machen. Diese kleinen Füchse, die den Weinberg verderben nach der Heiligen Schrift. Diese netten, süßen, niedlichen Gesellen, die sich so einem rumschmusen und so weiter und dann die ganze Kraft rauben, die ganze Zeit. Verstehst du? Und dann kommst du zu nichts Wichtigem. Du hast noch so viel zu tun. Du hast eine Berufung, ein Charisma und eine Sendung. Und du kommst nicht zu dem, du verspielst die ganze Zeit mit diesen kleinen, netten, süßen Füchslein. Du sollst genau wissen, mit wem du dich abst und was die falsche Religion, die falsche Anbetung ist. Guck mal, die Israeliten haben die ganzen Schätze, die Gott ihnen gegeben hat. Wie reich hat Gott die Israeliten beschenkt. Die kamen aus Ägypten behängt mit Ohrringen, mit Nasenringen, mit Armringen, mit Fußringen. Also die kamen richtig so wie Halbgötter raus in Gold, vergoldet. Gott hat sie entlohnt für ihre mühsame Arbeit in Ägypten. Und was haben sie da aus all dem, was Gott ihnen gegeben hat, was haben die lieben Israeliten gemacht? Das goldene Kalb. Die haben ihren Ursprung von sich gerissen, heißt es in der Bibel. Und Aaron, hier hast du, mach das goldene Kalb. Guck mal, die ganze Segnung Gottes ist für das goldene Kalb draufgegangen. Für was geht die ganze Segnung Gottes von deinem Leben auf? Oder wohin? Auch für das goldene Kalb vielleicht. So, was blockiert mich? Willst du die ehrliche Antwort hören? Schon euch. Aber doch ein paar Punkte will ich sagen. Du stehst dir selbst am allermeisten im Weg. Gott möge uns Gnade schenken. Die meiste Zeit blockierst du dir selbst, indem du nicht aufstehst. Oder das tust, was du tun solltest. Weil du mit so viel anderen beschäftigt bist, als mit dem, was du tun solltest. Weil du dich selbst so wichtig nimmst, deshalb stehst du dir selbst im Weg. Denkst du also an mir. Weil du dich selbst zu kurieren versuchst, deshalb stehst du dir im Weg. Dich selbst zu heilen, dich selbst zu befreien. Weil du dich selbst nicht entscheiden kannst, stehst du dir selbst im Weg. Oder weil du vor dir selber wegläufst. Oder dass du dir deinem eigenen Problem nicht stellst und sagst, ich stelle mich diesem Problem. Das ist Tatsache, tut mir leid, das passiert, was passiert, und steh dazu. Oder weil du viel zu viele Kompromisse eingehst und machst. Oder weil du allen gefallen tust, du möchtest ja keine Feinde haben, willst ja ganz netter, lieber, süßer Christ sein. Auch so Füchslein. Oder du weißt nicht, wie du dann den anderen schadest. Oder du willst niemanden verletzen. Oder weil du keine Selbstdisziplin hast. Also diese Blockaden brauchen wir eigentlich theoretisch nicht mehr weitermachen. Das ist also das Problem. Weil wir uns viel zu viel mit uns und viel zu wenig mit Gott beschäftigen. Und darum machen wir uns selbst so fertig. Die Blockaden entstehen, indem wir immer auf uns schauen, auf unsere Verletzungen, auf unser Trauma, was ist mir passiert, was sie mir angetan haben, immer mich, mein und mir. Vergiss es. Dein Leben geht vorbei. Auch die Unfälle, die du erlebt hast. Dein Leben braucht Prioritäten und die Priorität ist der Herr. Römer 7 sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Also du kommst dir so elend vor in deinem Leben und diese Blockade, weil du immer auf dich schaust, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das. Ja, was kannst du überhaupt? Und dann bist du nervös und dann bist du so ein bekehrter, frommer, charismatischer, pfingstlicher Pharisäer und versuchst allen recht zu machen. Und es gibt, und in den Gemeinden wimmelt es von diesen bekehrten Pharisäern, die Christus wollen, aber sich selbst auch noch so wichtig nehmen. Und was sein wollen noch dazu. Typisch für Pharisäer ist, dass sie selbst nicht reingehen und andere nicht reinlassen. Und die wissen ganz genau, wie es geht, aber sie tun es nicht. Sie sind Theoretiker, aber keine Praktiker. Die Macht der falschen Religion muss in unserem Leben zerbrochen werden, damit wir wirklich Erfolg haben können. Dass wir sagen, ich lasse alles da hinten, ich vergesse, was da hinten ist. Und es ist so wichtig, dass wir abschütteln, die alte Last, die uns anklebt, mit uns von der Vergangenheit, das war was. Das ist vergeben, das ist vergessen, das ist vorbei. Viele Menschen, und das blockiert sie, beschäftigen sich viel zu viel mit den Problemen als mit den Lösungen. Die beschäftigen sich so mit den Problemen, die sie selber nicht lösen können und nicht gelöst werden können, überhaupt nicht gelöst werden können. Jemand betete einmal, als ich für ihn beten wollte, und fasst mich an der Hand, Pastor, bete so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. Werde ich nie vergessen, das war so für mich. Das ist logisch. Hartz IV, bete so, dass ich Arbeit kriege, aber was ist Hartz IV? Nix. Ausbeutung der Leute. Gott will uns komplette Lösungen geben oder gar keine. Entweder richtig heilen oder gar nicht. Gott macht keine halben Sachen. Aber genau das ist, was mich blockiert, dass ich meine Rente behalten kann. Ich war Frührentner. Das wahre Leben ist Loslassen. Lösung kommt vom Loslassen, indem ich mich trenne von Sachen, das mich bindet, gebunden hält, das, was mich tyrannisiert. Viele können keine Entscheidung treffen, das ist eine Blockade. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Denkt drüber nach. Viele kommen aus ihren Zwangsräumen, wo sie drin hineinmanövriert sind, aus ihrem Ghetto, aus diesem KZ, geistlichen KZ nicht raus. Da sitzen sie drin. Ich kann nicht anders. Weißt du was? Wenn du nicht anders kannst, was geistlich mit dir los ist, du steckst in einem Korsett drin. wisst nicht, was, ihr wisst ja nicht mehr, was es ist. So Korsett, so Stahlkorsett, so. Verstehst du, steckst drin. Du, reingekommen bist du selber, aber rauskommen kannst du nicht mehr selbst. Da musst du jemand anders helfen. Oder besser im Käfig. Du sitzt da im Käfig. Du darfst zwar ein bisschen bewegen, jetzt als Bekehrter, aber so richtig frei. Was denken die Nachbarn? Was denken meine Mitgeschwister? Was, wenn ich jetzt anfange zu singen und zu, mit den Händen zu winken, Gott zu loben und zu preisen, denke ich, blem, blem. Und wir haben Angst, dass die Leute blem, blem über uns denken. Was denken die Leute? Und wir sind immer bedacht, was denken die Leute und nicht, was denkt Gott über mich? Und ich sag dir, was die Leute dir denken, das ist, soll dir Käse sein und egal sein. Die Micha, die Frau von David, seine erste Frau, die Tochter vom König Saul, als der David vor dem Herrn tanzt und jubelt und sagt, jetzt der Herr kommt, die Gegenwart des Herrn ist da, Halleluja, und freut sich kindlich, nicht kindisch, kindlich vor dem Herrn. Da sagt, benimmt sich ein König so? Benimmt sich ein König so? Du willst König sein und du benimmst dich wie ein Affe? Wie Baby und tanzt vor dem, dann sagt er, ich möchte noch närrischer sein von meinem Gott. Dann vor ihm bin ich gar nichts. Und ich möchte vor ihm mich freuen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber die meisten Leute sind verklemmt. Das sind diese Blockaden, deine Verklemmung. Weißt du, in der Kirche, da ist man so, ganz steif. Oder so, also dass man steht, dass man so ehrfurchtsvoll in die Kirche geht. Geh mal auf den Fußballplatz. Geh mal in die Kneipe oder geh mal in eine Disco. Da ist die ganze Verklemmung vorbei. Die meisten Christen, selbst wenn sie den Heiligen Geist haben, sind verklemmt. Und das sind diese Blockaden. Die können nicht aus sich raus. Und aus sich rauszugehen, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Sein Altes zu verlassen. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, wo ich bin. Ich bin im Himmel, versetzt an himmlische Orte. Stell dir mal vor, dir passiert das, was Paulus passiert ist im Tempel. Und das ist im Tempel passiert, er geriet in eine Versenkung. Und er sah unaussprechliche Dinge. Da war er baff. Da war er bleich. Im Tempel, nicht in der Kammer irgendwo oder in der Höhle oder in der Wüste, wo keiner sah. Im Tempel passierte diese Verzückung, wo er unaussprechliche Dinge hörte und wo er unfassbare Dinge sah in der Herrlichkeit Gottes. Im Tempel. Und deshalb haben die Leute ihn gefangen genommen. Der spinnt ja da drin. Er hat Gott ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, ich möchte meine Fastenzeit beenden, hat sich die Glatze geschoren und ging dann in den Tempel und da wurde er verhaftet. Er geriet in Verzückung. Das war die Stunde. Und stell dir mal vor, du kommst in eine Verzückung, dann malt dich Michelangelo nachher so wie Johannes den Täufer, als wenn du einen Rausch hättest. Also Michelangelo malt den Johannes den Täufer, der sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das kommt und der Welt Sünde trägt. Und dann malt ihn, also gläserne Augen, verklärt. Auf den Augenblick hat der Johannes gewartet. Das war seine ganze Hinrichtung. Darauf hat er gelebt. Und jetzt kommt er. Und dann ist er wie verzückt. Verklemmung. Weißt du, dem Johannes war vollkommen alles egal. Jetzt kommt der Verheißene. Jetzt kommt der Messias. Und jetzt kommt so langsam der Reihe nach. Jetzt kommt Jesus an der Reihe und wird getauft. Und dann sagt er, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht wert, dir die Schuhriemen aufzumachen. Ich muss von dir getauft werden. Nein, sagt Jesus, ich bin jetzt an der Reihe. Und nicht du und nicht jemand anders. Verzückung. Wir haben einen Punkt in unserem Leben. Wir haben eine Verabredung mit Gott. Und da möchte der Teufel uns verhindern. Weißt du, da kommt mit falscher Bescheidenheit. Ich bin nicht würdig. Wenn Jesus vor dir steht, bist du würdig. Und wenn er sagt, tauf mich, dann bist du würdig. Dien mir, dann bist du würdig. Oder die Füße waschen bei den Aposteln. Ja, Herr, dann lieber den ganzen, sagt er, nur die Füße. Und du musst dir manchmal gefallen lassen, dass der Heiland dich bedient, wer dich bedienen möchte. Also komm aus diesem Käfig der Religiosität raus. Was blockiert uns? Unsere Empfindlichkeit. Also falsche Empfindungen, unser falscher Stolz, unser Ego, das ist, was uns blockiert. Unsere falschen Einstellungen, das verursacht die Misstöne in unserem Leben. Diese ganzen Nebengeräusche, diese Pfeiftöne. Die meisten Leute können vieles nicht. Weißt du, deshalb kommen sie nie durch. Und die können zum Beispiel nie Niederlagen einstecken. Die denken, das ist alles negativ, das darf man nicht. Christen sind immer positiv. Halleluja, 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 Halleluja. Nein, christliches Leben ist auch, dass du mal etwas einstecken kannst, dass du nachgeben kannst, dass du vergessen kannst, dass du die zweite Meile gehen kannst. Das ist christliches Leben. Stolz macht die meisten Leute fix und fertig. Stolz. Die Stolzen, die bekommen nicht das Ziel, denn Gott widersteht dem Hoffärtigen und den Demütigen schenkt er Gnade. Das sind diese Blockaden. Dein Stolz, also das ist unter meine Würde, dass ich halb nackt da vor dem Herrn zu tanzen und Halleluja, Glory, Glory, Glory. Wir sind doch nicht da und wir sind nicht dort. Weißt du, dieses Prestige-Denken, das ist, was uns blockiert, dieses ständige Prestige-Denken. Was halten die Leute von mir? Was bestimmt dein Leben? Denk über diese Blockaden mal ein bisschen nach. Was sind deine geheimsten Wünsche und Träume? Worauf spezialisieren sich, konzentrieren sie sich so? Was bestimmt es? Und das ist, was dich blockiert. Was teilt dein Herz in so verschiedene Kammern und Lagern? Was sind deine Wünsche, Träume? Sind es göttliche, irdische, materielle? Unsere Wünsche bestimmen unser Leben. Habe deine Lust an dem Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und er wird dir geben. Was bestimmt deine Fantasie, deine Lebensphilosophie, deine Lebenspläne, deine Bedürfnisse? Wer hat das Sagen, das Kommando in deinem Leben? Das sind diese Blockaden. Wenn du sagst, ja, der Chef. Aber was machst du, wenn du draußen bist, wenn der Chef nicht mehr da ist? Weil da, wo solange du bei dem Chef bist, wirst du vom Chef bezahlt und wirst das Brot, du isst, das Lied singst du auch. Aber was machst du, wenn du draußen bist, in der Freizeit? Was machst du in der Freizeit? Das ist, was dein Leben bestimmt, deine Freizeit. Joel Kapitel 2, Vers 25, ich werde nachher einige Bibelstellen noch mit euch betrachten. Da heißt es, Joel 2, 25, ich will die Jahre erstatten, die dir die Heuschrecken gefressen haben. Die meisten Jahre deines Lebens, dass du in einem Zustand verbracht, sozialisiert wurdest, wo andere über dein Leben bestimmt haben, dein Chef vielleicht oder andere dich dirigiert haben, du warst von anderen abhängig und du hast anderen ihren Willen aufgezwungen bekommen und so weiter. Das sind die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Bist kalt gefressen, nackt, kommst dir zumindest so vor. Heuschrecken sind eine Plage, die überfallen einen so plötzlich, kannst nichts dagegen tun. Und du bist kahl. Also, aber du tust ja immer noch so. Ach, weißt du, wir sind so gesegnet, wir sind so erfolgreich. Vergiss den Erfolg. Erfolg ist relativ. Was ist ein wirklicher Erfolg? Überleg einmal, was ist ein wirklicher Erfolg für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben? Dass wir einen vollen Raum haben oder dass viele Leute durch uns zum Glauben kommen, dass wir Haufen Leute taufen und trauen und beerdigen. Ist das der Erfolg? Ist das der Erfolg, dass Haufen Dämonen ausfahren und weißt du, Kranke geheilt werden am laufenden Band? Ist das Erfolg? Weißt du, so eine Heilung, dass die Leute aus dem Rollstuhl ausspringen und so weiter, ist das Erfolg? Weißt du, was der Erfolg ist? Dass mein Name dort steht. Freut euch nicht das und nicht deswegen und nicht darüber, sondern dass dein Name im Buch des Lebens steht. Das ist es, was zählt. Was unterm Strich zählt, nicht wie viel Teufel du ausgetrieben hast und wie viele Leute du bekehrt hast und wie viele Leute du getauft hast und wie viele Leute du beschnitten hast und wie viele Leute du geköpft hast. All das, denk doch nicht, wie viele Siege du erkämpft hast oder nicht erkämpft hast. Was zählt, steht dein Name dort im Buch des Lebens. In der Bibel heißt es einmal in den Sendschreiben, und du weißt nicht, dass du nackt und bloß und jämmerlich und elend und kahl gefressen bist. Also du glaubst, das ist Erfolg. Die ganze Gemeinde Wachstumspropheten und Professoren und Philosophen und alles, was so, ach, das war so eine schöne Zeit. Das ist nicht Erfolg, die schöne Zeit. Die schöne Zeit ist, dass du voller Freude, voller Jubel, voller Dank innen drin bist. Dass du innen drin in guter Verfassung bist. Dass es deiner Seele wohlgeht. Dass du in der Hand Gottes bist. Dass du in Gott geborgen bist. Das ist Erfolg. Dass du den Frieden Gottes hast. Und die meisten Leute, wenn du sie ehrlich anschaust, auch viele Christen, die haben keinen Frieden Gottes. Die sind in so einem frommen Stress. Von einer Konferenz in die andere, von einem Meeting ins andere, sind kahlgefressen. Kahlgefressene Christen, die haben kein Gefühl mehr für den Herrn und so weiter. David betet im Psalm 51, Vers 12, Herr, schenk mir die Freude meiner Errettung wieder. Herr, schenke mir die Freude meiner Errettung wieder. David ist in Sünde gefallen. So wie die Frau Kiesmann bei Rot über die Ampel gefahren und noch im Rausch. David hat so etwas Furchtbares erlebt. Psalm 51. Herr, gib mir die Freude meiner Errettung wieder. Dass ich mich wieder freuen kann über mein Heil, über meine Berufung, über mein Leben. Dass das alles, was ich bisher erreicht habe, das war nicht alles. Herr, du hast noch viel mehr für mich. Herr, gib mir die Freude meiner Errettung. Hast du schon die Freude deiner Erlösung erlebt? Die Freude deiner Sündenvergebung? Also du sollst aufspringen und sagen, Halleluja, ich bin glücklich, ich bin gesegnet. Ich habe Vergebung der Sünden wieder erlebt. Ich habe wieder Frieden Gottes bekommen. Die Freude der Errettung. Die meisten Leute können diese Freude der Errettung gar nicht genießen. Weißt du, ja, müssen meine Sünden vergeben. Ich habe meinen Frieden. Ich komme in den Himmel. Ich komme nicht in die Hölle. Die Hölle ist nicht für mich. Die Freude der Vergebung, der Errettung, der Erlösung. Gott will das Zerbrochene wiederherstellen. Und ich darf wieder Gott schauen und Gott darf mich schauen. Schau dich mal um in deiner Umgebung. Wie viele gebrochene Menschen zerbrochen sind. Und Gott sagt, ich will all das, was die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, was kaputt gegangen ist, was zerstört worden ist, ich will das alles wieder herstellen, wieder in Ordnung bringen. Ich will wieder gut machen. Kahl fressen, das ist Satans Werk. Und Gott will wieder aufsprießen lassen, Frühling. Weißt du, wenn die Heuschrecken weg sind, dann sprießt es wieder. Dann kommt es aus dem Baum wieder was raus. Da kommt aus deinem Leben wieder was raus, wenn diese Heuschrecken mal weg sind. Du weißt nicht, wie es um dich steht, sollst mal rausfinden. Was blockiert mich? Was blockiert mich? Wir müssen die Vision Gottes in unserem Leben haben und nicht das, was wir immer so sehen, was um uns los ist. Weißt du, ich habe einen Satz und den müsste Proklamation lesen und lesen, nochmals lesen, nochmals lesen, nochmals lesen. Das tue ich sogar selber. Ich höre mir immer, wenn ich mal im Auto allein bin, ich motiviere mich selber. Und dich motiviert niemand, mich motiviert auch niemand. Du musst dich immer selbst motivieren. So, das ist der Schlüssel eines erfolgreichen Lebens. Und in diesen Proklamationen, weißt du, du sollst den Leuten Recht geben. Und ich mache das. Ich gebe den Leuten Recht. Ich sage, ja, du hast Recht. Es stimmt, was du sagst. Ja, aber ich bin anderer Meinung. Du hast Recht, aber ich bin anderer Meinung. Weißt du, und du darfst deine Meinung behalten. Und ich möchte dich motivieren. Ja, du kannst ja sagen. Ja, ja, es stimmt, was du sagst. Und es ist in Ordnung, was du tust. Aber es ist nichts für mich. Ja, aber. Also, du musst die Vision Gottes schauen und haben und besitzen. Wer nur auf die Umstände schaut, der verrechnet und verkalkuliert sich, wird aufgehalten und behindert und du erreichst nicht dein Ziel. Wer nur auf die Umstände schaut, wenn du sagst, ja, guck mal, Kämpfe, Anfechtung, Krankheit, Leid, Mangel, Versuchung, Fallen und zwar haufenweise. Und der Teufel versucht einfach dich zu blockieren, wo es nur geht, damit du ja nicht wächst. Und ich sage immer wieder, ja, ja, das ist wahr, ich habe Probleme. Ich bin ein Mensch, ich habe Fehler, aber Christus in mir. Aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, aber. Weißt du, der Teufel möchte, dass du ja nicht vorwärts kommst, dass du ausbrennst, dich verausgabst, schnell müde und erschöpft wirst, überforderst, dass du einfach den Überblick verlierst. Das will er alles. Und er sorgte dafür, damit du ja in deinem Leben den Ruf Gottes nicht erreichst, erfasst. Und wenn du das nicht begriffen hast, den Ruf Gottes in deinem Leben, diese Berufung, diese Liebe Gottes, dann wird die Macht des Bösen dich zerbrechen. Wenn du nicht weißt, ich bin von Gott geliebt, und zwar von Anfang an, hat es mich noch gar nicht gegeben. Da bin ich noch nicht einmal gezeugt worden. Dann, meine Eltern gab es noch nicht einmal. Da hat Gott mich schon gewollt von Anfang der Welt. Und diesen Gott will ich kennen. Und diesen Gott kenne ich auch. Und mit diesem Gott lebe ich auch. Und mit diesem Gott bin ich verbunden. Und deshalb, du brauchst eine ganz klare Berufung. Sonst wirst du fallen. Sonst werden die Mächte dich zerbrechen. Wenn du nicht weißt, mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn du das zweifelst, und weißt du, dein Name steht im Buch des Lebens nicht erst, seitdem du dich bekehrt hast. Die meisten Leute sind so dumm und glauben, jetzt mit meiner Bekehrung ist mein Name im Buch des Lebens eingetragen. Nein, Jesus sagt sogar vor Pfingsten und vor Ostern und vor Golgatha, sagte, freut euch am allermeisten, dass euer Name im Buch des Lebens steht, dass Gott dich von Anfang an erwählt hat. Bevor der Sündenfall passieren konnte, hat Gott gewollt, dass du in den Himmel kommst. Und alles andere ist nur ein Zwischenspiel. Alles andere ist ein Einbruch in diese Welt. Gott hat dich gewollt, von Anfang an Kind Gottes zu werden, zu herrschen, die Erde sich untertan zu machen. Das ist der Wille Gottes. Von Anfang an. Und freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und nicht das andere. Unsere Berufung ist nicht, dass wir große fromme Leistungen bringen, gewaltige Predigten halten. Was nützt es, wenn ich eine gewaltige Predigt halte, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen? Ich bin so gesegnet bei der Apostelgeschichte. Guck mal, Petrus wurde durch Jakobus verdrängt. Da kommt doch so der Bruder des Herrn, Jakobus, der vorher gar nicht mal an Jesus glaubte und sogar an Jesus zweifelte und Jesus sogar abhalten wollte, dass es seinen Weg geht, kommt er und wird der Boss in Jerusalem und verdrängt den Petrus. Und überall, wo du hinkommst, so Vetteleswirtschaft, auch in der Urgemeinde, in aller Liebe, Vetteleswirtschaft, wird verdrängt. Aber Gott war mit Petrus. Und dann heißt es bei diesem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, und dann trat Petrus auf, und dann, als Petrus fertig war, sie schwiegen alle. Sie waren alle sprachlos. Aber das war das Letzte, was wir von Petrus hören. Gott hat den Petrus noch gebraucht in der letzten Phase. Und Gott gebraucht uns für bestimmte Aufgaben. Aber was ist dann nachher mit Petrus? Wir lesen nichts, wo der Petrus weiter hingekommen ist. Ich möchte gerne wissen, war er tatsächlich in Rom? War er in Ephesus? Wo ist Petrus gelandet? Wo sind die anderen Apostel gelandet? Weißt du, von dem allem, was die getan haben, steht gar nichts mehr in der Apostelgeschichte. Ja, das sind nur zwei Apostel hauptsächlich, die berichtet werden. Dann kommt Philippus noch dazu, kommt Stephanus noch dazu. Aber die Apostel, wo sind die anderen? Wo ist der Thomas gekommen? Weißt du, das, was wir tun, ist nicht das Ausschlaggebende, sondern das, was wir sind. Apostel Jesu Christi, Gesandte Gottes, Geliebte Gottes, Kinder Gottes in der Zerstreuung. Der Name, dass der noch weiter dort steht, Apostel Jesu Christi. Und du musst eine Vision für dein Leben haben. Wenn du die nicht hast, pack ein und stirb. Dein Leben hat keinen Wert. Du wirst keine Erfüllung des Lebens bekommen und finden. Und er beruft seine Leute. Er ist es, der dich zubereitet. Er ist es, der sich dir offenbart. Er ist es. Gott will in deinem Leben eine ganz große Rolle spielen. Und du musst nur am Tisch Gottes sitzen. Und wenn du das tust, am Tisch Gottes, der Herr bedient dich. Gottesdienst. Du sollst das Wort Gottesdienst auch richtig begreifen, was es wirklich heißt. Gott will dir dienen. Auch heute Abend. Gott will in dieser Versammlung dir dienen, dass du dich selbst findest und diese dämonischen Mächte, die dich blockieren möchten, gebrochen werden, die Angst, die Panik. Denn am Tisch Gottes fallen die Würfel. Sitzt am Tisch Gottes. Was nicht da irgendwo da hinten in der letzten Reihe. Nein, am Tisch Gottes, wo die Würfel fallen. Und du musst dort sein, wo der Herr das letzte Wort hat. Und nur so können wir siegreich und stark sein, vorwärts gehen und ein Überwinderleben führen. Wir sind dazu geboren, ein Überwinderleben zu führen. Dass dein Name dort steht. Unser Leben braucht eine andere Bestimmung, eine andere Inspiration, Motivation und eine andere Identität. Paulus hatte eine Vision. Deshalb, mir gefällt Paulus, manchen Leuten ist er zu hart, zu brutal, zu cholerisch, aber Paulus gefällt mir einfach. Er hat eine Vision für sein Leben gehabt. Er hat Gott vom Himmel her gehört. Und das ist, was du, was ich brauche, was die dämonischen Mächte, die dunklen Mächte, die hinterhältigen Mächte, die bösartigen Mächte in meinem Leben zerstört. Wenn du Gott vom Himmel gehört hast, Saul, Saul, schon allein das reicht. Was? Zachäus, wenn der Herr dich bei deinem Namen ruft, und in meiner Bibel heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du brauchst diesen persönlichen Ruf Gottes. Paulus hat dieses Wort gehört, seine Bekehrung. Der Herr hat sich in seinen Weg gestellt. Saul, Saul, könnt ihr es nachlesen. Ich gebe drei Bibelstellen, die werden wir nachher kurz betrachten. Apostelgeschichte 9, Vers 4 bis 6. Apostelgeschichte 22, Vers 7 bis 10. Und Apostelgeschichte 26, 16 und folgende Verse. Weißt du, es ist eigentlich die gleiche Geschichte. Paulus erzählt dreimal seine Bekehrung, weil die so wichtig war. Dreimal erzählt er diese Geschichte, weil Jesus in den Weg ihm kam. Und er ist ein Apostel Jesu Christi, nicht weil Petrus ihm die Hände aufgelegt hat. Die hätten, oder Jakobus oder irgendjemand, oder Ananias. Nein, er ist gläubig geworden, weil der Herr zu ihm gesprochen hat. Und du bist erst etwas, du bist erst siegreich und du bist erst stark, wenn Gott zu dir gesprochen hat, persönlich. Wenn er dich bei deinem Namen gerufen hat. Wenn du das auch weißt. Nicht nur einbildest und dir denkst. Und erst durch Jesus ist Paulus zum Glauben gekommen. Er hat sich ihm verklärt, so wie den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Ist ihm erschienen. Er hat es vom Herrn empfangen. Und auch das, was der liebe Ananias dem erzählt nachher in Damaskus, seine Damaskusstunde, was der Ananias ihm erzählt, Apostelgeschichte 9, Vers 10. Der Ananias hat den Auftrag von Jesus persönlich bekommen. Und geh zum Ananias, dort in der Straße, gerade heißt, und dort ist einer gekommen. Nicht, weil er gerne hingegangen wäre und neugierig war und gerne den Mann besucht hätte. Nein, er hat es vom Herrn, den Auftrag hat er bekommen. Gehe hin! Und Geschwister, jetzt komme ich zu einem Punkt, wie wir diese ganzen negativen Mächte zerbrechen. Wenn Ananias in seinem Namen hingegangen wäre und sagt, Saulus, Gott hat, ich habe keine Angst, ich tue nichts. Saulus, du sollst dich bekehren. Wer weiß, vielleicht hätte Saulus ihn sofort an Ort und Stelle verhaftet, denn die Haftbefehle hat er gehabt. Aber du siehst, also er ist nicht auf seine Initiative hin, sondern weil Jesus ihm befohlen hat, gehe hin. Aber Herr, ich habe von diesem Mann schon gehört. Das und das und das. Egal, was du von ihm gehört hast. Wir müssen nicht nach dem gehen, was wir von den Leuten gehört haben, sondern was hat Gott zu dir über ihn gesagt? Du brauchst den Auftrag von Gott, wenn du zu Sündern hingehst. Wenn wir Evangelisation, und das ist charismatische, Heilige Geist gewirkte Evangelisation, wenn wir von Gott den Auftrag bekommen, gehe in die Straße, in der Kirchstraße, was weiß ich da, Hausnummer sowieso, 5. Stock, dort ist jemand und betet. Wir müssen von Gott den Auftrag bekommen. Dann sitzt es. Dann werden diese Mächte zerbrochen. Und hier, Ananias hat einen ganz klaren Auftrag von Jesus selbst bekommen. Geh zu Paulus. Er erfährt sogar, was mit Paulus los ist. Ich bin ihm erschienen unterwegs, hab keine Angst. Und hör mal, noch etwas. Siehe, er betet. Siehe, er betet. Ananias hat einen ganz klaren Befehl von Gott bekommen. Und er muss dich nicht mehr fürchten. Du siehst, wie Angst überwunden wird, wenn du von Gott einen Auftrag bekommen hast. Geh, ich bin mit dir und fürchte dich nicht. Und der Herr sagte zu ihm, das, was Saul gerade tut, siehe, er betet und sagt ihm auch genau, was unterwegs passiert ist. Der Mann hat einen, Saul von Tarsus hat einen Mann gesehen, der kommt rein, der heißt Ananias. Steht in der Geschichte. Ich habe es noch nie gelesen gehabt, erst jetzt in der Vorbereitung. Und er hat einen Mann gesehen, der heißt Ananias, und er kommt zu dir rein, Saul von Tarsus, und legt dir die Hände auf, und du wirst wieder sehend werden. Praktisch, du siehst, wie der Heilige Geist kommuniziert und arbeitet. Du brauchst das Reden, das persönliche Reden Jesu in deinem Leben. Und der andere braucht es auch. Dass nicht ein anderer kommt, sondern der, den der Herr gewollt hat, dass der reinkommt. So werden dämonische Mächte gebrochen. So wird dem Teufel das Handwerk gelegt. Weißt du, satanische Werke passieren so, ja, ich, weißt du, da kommt doch so ein großer Fisch, so ein gebildeter Gamaliel, der war beim Gamaliel in der Schule, Professor, Doktor sowieso, der muss bekehrt werden. Eine hervorragende Persönlichkeit. Nein, das kann der Bruder Ananias auch erledigen. Da braucht man nicht dazu den besonderen Mann. Wer geht hin? Wer wird ihn bekehren? Dass man dann würfelt in der Gemeinde. Wer wird ja zu dem Mann gehen und bekehren? Der Heilige Geist bestimmt. Und weißt du, wir müssen ein Leben leben, bestimmt vom Heiligen Geist. Nicht von Gefühlen, nicht von Eindrücken, nicht von Wünschen und Träumen und Illusionen und Fantasien, sondern vom Heiligen Geist. Dann klappt's. Und jetzt geht nicht zum Saul hin, nur weil er gerade in der Stadt war und er bitter nötig hätte, sich zu bekehren. Nein, weil der Heilige Geist es ihm sagte oder der Herr Jesus ihm sagte. Und er bekommt auch ganz konkrete Worte, was er sagen soll. Das hat er alles vom Herrn bekommen. Denn der Herr hat dem Ananias gesagt, nicht dem Saul von Tarsus. Und Ananias sagt, ja, aber was sage ich jetzt? Weißt du, der ist so beredet. Was sage ich ihm? Und dann sagt der Herr zu ihm, denn er ist ein auserwähltes Rüstzeug für mich. Und in meinen Namen von Heiden, Königen und den Kindern Israel zu tragen. Er ist mir ein Rüstzeug, ein Werkzeug. Und Ananias erfährt noch mehr über Saul und ich will ihm heute noch zeigen, wie viel er leiden muss. Also du siehst, also das ganze Programm wird serviert durch den Herr Jesus Christus, dem Ananias. Und der Ananias ist dann so gelassen und kann ganz gelassen hingehen, muss gar keine Angst haben auf Verhaftung, denn die hatte noch dabei gehabt, diese ganzen Haftbefehle. Und Ananias stand auch auf dem Haftbefehl, denn da war auch ein Ältester, ein Presbyter, ein Gemeindeleiter wahrscheinlich. Der stand auf der Liste, aber der traut sich hinzugehen, weil Gott ihm gesagt hat, geh. Und nicht irgendjemand. Und Paulus geht dann auch zu den Heiden, wie es gesagt worden ist, was der Herr will von ihm, und er tut auch das. Und die Heiden wären verloren gegangen, wenn Ananias nicht gehört hätte, die Stimme Gottes. Die Heiden wären verloren gegangen, weil wenn Paulus nicht darauf eingegangen wäre, was der Herr zu ihm gesagt hat, geh jetzt in die Stadt und bleibe und warte ab, bis es dir gesagt wird, was du zu tun hast. Geschwister, es reicht nicht aus, dass wir aus der Notwendigkeit heraus handeln. Der Herr muss vom Himmel uns ganz klar gesagt haben. Und hier sehen wir Apostelgeschichte 22, 17, 21 bis 21. Jesus hat ihm ganz klar gesagt, so läuft es. Er hatte eine Entzückung, eine Offenbarung darüber. Er wusste das ganz genau, das ist es. Und du musst auch nach Jerusalem gehen, da können Propheten kommen. Geschwister, und Agabus war ein professioneller Prophet, ein geistgesalbter Prophet. Und hat sogar eine Hungersnot vorausgesagt und dem Claudius, die ist genau eingetroffen. Also es war ein guter Prophet, es war kein so Spinner. Und jetzt kommt er und sagt, wem gehört dieser Gürtel hier? Und das war Saul von Tarsus, sein Gürtel, der hat er wahrscheinlich aus dem Schlafzimmer geklaut. Wem gehört dieser Gürtel? Und Saul sagt, das ist doch mein Gürtel. Und sagt, dieser Mann wird gefangen geführt nach Rom und so weiter. Und dann, unsere lieben Schwester, Bruder Paulus, geh nicht nach Jerusalem, die werden dich verhaften. Der Herr, und dann sagt er, ich werde gehen. Warum? Weil er von Gott einen ganz klaren Auftrag hatte. Weißt du, das ist wahr. Was Ananias gesagt hat, das war. Was die Geschwister, denn an allen Orten sagt der Heilige Geist, Leiden und Bande warten da. Also wenn du schlau wärst, wirst du nicht nach Jerusalem gehen. Wahrscheinlich war Paulus dumm. Nein, er war nicht dumm, er hörte auf Gott. Er hörte auf Gott. Und Geschwister, wir geraten in Panik. Wir wissen, was auf die Welt zukommt. Wir wissen, was da passiert. Und trotzdem. Hier lese ich in der Apostelgeschichte, was der Herr ihm sagt. Er geriet in eine Verzückung im Tempel, als er da in Jerusalem war. Und eine Stimme sagte zu ihm, eile und gehe schnell aus Jerusalem, weil sie dich nicht aufnehmen werden und ein Zeugnis nicht von mir aufnehmen werden. Gehe hin, denn ich will dich fern unter die Heiden senden. Also geh hin, und das andere Mal sagt, gehe nach Jerusalem. Gehe nach Jerusalem. Also du siehst, es ist so wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. Du brauchst das persönliche Reden Gottes. Dann kannst du gegen deine Stirn, gegen all diese dunklen Mächte bieten und kannst sagen, also ich fürchte mich nicht. Und dann verstehst du auch, was heißt, fürchte dich nicht. Du kriegst die Hosen voll, wenn du in deinem eigenen Namen gehst, wenn du in deiner eigenen Kraft gehst und wenn du auf deinen Traum und deine Vision gehst, dann wirst du versagen und wirst fallen und strauchen. Aber wenn der Herr zu dir gesagt hat, dann kann kommen, was da will, du gehst. Das ist wie diese behindernden, blockierenden Mächte gebrochen werden. Du brauchst die persönliche Stimme des lebendigen Gottes. Persönliche Stimme des lebendigen Gottes. Wir zerbrechen alle blockierenden Mächte. Wir überwinden alle Hindernisse. Wir überstehen alle Krisen, wenn wir eine ganz klare Sendung vom Himmel her haben. Ein ganz klares Zeugnis von Gott. Und beim Paulus sieht man, Jesus hat zu ihm ganz persönlich geredet, hat ganz klar den Missionsauftrag gegeben, wo er hingehen soll. Er bekam ihn nicht von den Aposteln, auch nicht von Ananias direkt als solches, sondern der Herr hat es bereits in sein Herz reingeschrieben gehabt. Er bekam es vom Herrn. Und zwar in meiner Bibel heißt es, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an Jesus Christus. Also die Augen zu öffnen, ein Augenöffner ist Paulus geworden. Das war seine Amtseinführung. Unsere Instruktionen müssen von ihm kommen. Dann gehen wir wie eine Walze. Die Initiative muss von ihm kommen, die Begeisterung muss von ihm kommen, die Gesinnung muss von ihm kommen. Diese ganze Vorgehensweise, wie reden wir, was machen wir und so weiter, muss von ihm kommen. Die ganzen Anstöße, die ganzen Impulse, die ganze Anleitung und Belehrung muss von ihm kommen. Viele haben nur eine theologische Ausbildung, haben eine Bibelschule besucht oder sonst was. Aber das reicht nicht aus, um Gott zu dienen. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Das reicht vielleicht aus, um ein Diplom zu bekommen, einen Titel zu bekommen. Aber das reicht nicht aus, um Gott in Wahrheit und Geist zu dienen. Das braucht mehr. Die Liebe zu Gott reicht nicht aus, um Gott zu dienen. Nur, ich liebe den Herrn. Oh, ich brenne für den Herrn. Der Saulus eiferte für Gott. So lesen wir. Er eiferte für Gott, war ein religiöser Eiferer. Und dachte, es ist ein Gottesdienst, wenn man die Christen verfolgt. Oder auch die fromme Abstammung, dass er aus einem frommen Haus ist, aus dem Stamm Benjamin ist und weiß und genau rekonstruieren kann, wo er herkommt. Das alles hatte Paulus. Oder die gute Ausbildung. Er braucht die Stimme von oben. Er braucht die Stimme von oben, um einen qualifizierten Dienst für Gott zu tun. Um befähigt zu sein, Gott wahrhaftig zu dienen. Er braucht die Stimme von oben. Um ein Überwinderleben zu führen, er braucht die Stimme von oben. Er geht und sagt, ich weiß von Gott ganz genau, was Gott von mir will und ich lasse mich nicht abbringen. Ich lasse mich nicht blockieren, ich lasse mich nicht behindern. Wenn du das nicht weißt und nur so auf Gutdünken gehst, denk nur an die Geschichte von Paulus in Athen. Paulus in Athen, weißt du, dann hat er eine wunderbare rhetorische Sprache zusammengebaut und erzählt, Leute, ich bin rumgegangen und habe auf einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Und ich denke, ich werde euch heute Mittag über den unbekannten Gott was erzählen. Und zitiert ein paar Philosophen. Und weißt du, da kommt doch so ein Student und horcht eine Weile zu und dann sagt, was will der Lotterbube? Was will der Lausbub da? Was will er? Verstehst, da war der einfache Philosophiestudent, cleverer als Saul von Tarsus in dem Moment. Was will er? Und dann geht er von Athen und ist ganz frustriert, will gar nicht mehr predigen und fürchtet sich und so weiter. Dann sagt er auf dem Weg nach Korinth, wo er dann von Athen nach Korinth ging, ich möchte jetzt nichts mehr anders predigen als Christus den Gekreuzigten. Die Knie schlottern und dann sagt der Herr hat zu ihm gesagt, Paulus, nicht Athen, diese rhetorische, gute, wunderbare Predigt ist es ausschlaggebend, sondern das, was ich dir sage. Und sag das, was ich dir sage. Und tu das, was ich dir zeige. Und benimm dich so, wie ich dich lehre, dich zu benehmen. Weißt du, das ist so wichtig. Wir brauchen die Belehrung von Gott von oben und nicht, was der Pastor sagt, was die Geschwister sagen, was die Gemeinde sagt, was die Deutschen sagen. Weißt du, so diese ganze Mentalitätsart und Benehmen. Oder was die Juden sagen. Du kommst ins Gefängnis, wenn du auf die Juden hörst. Paulus kam ins Gefängnis, weil er auf den Bruder Jakobus, des Bruder des Herrn, hört. Vergiss doch alles, auch wenn es Bruder Jesu ist. Vergiss das, diese ganze Vetterleswirtschaft. Weißt du, was passiert? Und Jakobus sagte, weißt du, die werden hören, dass du da gekommen bist und die werden zusammenlaufen und so weiter. Und geh und tu es so im Tempel, knie dich hin und bring dem Herrn ein Opfer und ein Gebet und so weiter und zeig, dass du nicht gegen den Tempel bist und nicht gegen Moses bist und nicht gegen das Gesetz bist. Tu es so, als ob. Das war ein Rat vom Teufel, auch wenn es der Bruder des Herrn war. Und ich möchte die Apostelgeschichte kritisch betrachten, nicht nur so religiös und fromm und heilig. Und tu es so, als ob. Und die werden glauben und annehmen. Von wegen, kein einziger hat angenommen. Und Paulus wurde so, als er das tat, was der Jakobus sagte, der hätte nur seine Gabe abgeben können und sagen, Geschwister, das ist das Opfer und ich werde so schnell wie möglich abdriften. Ich werde abhauen aus der Stadt. Nein, aber er hört auf Menschen. Und Bruder und Schwester, immer wenn du auf Menschen und nicht auf Gott hörst, kommst du in den Knast. Kommst in Schwierigkeiten. Kommst in Probleme. Kommst in Stürme. Auch wenn es der Bruder des Herrn ist. Und auch wenn es Bruder Matthäus ist, spielt keine Rolle. Ich sage das nur, weil das ist ja Lektion. Wir lernen aus dem Wort Gottes, wie benimmt man sich richtig? Und wie überwindet man Blockaden und Hindernisse in seinem Leben? Wir haben ja schwarz auf weiß. Schreib, wenn du willst. Aber die meisten wollen es nicht. Die wollen immer, ja, der Jakobus hat gesagt. Weißt du, was der Jakobus macht? Der macht dich zum Heuchler. Er hat den Petrus zum Heuchler gemacht. Steht sogar in Galaterbrief Kapitel 2. Und Petrus heuchelte. Also der Jakobus, das Gesetz, das Traditionelle, dieses bekehrte Pharisäertum, dieses charismatische Pharisäertum macht dich zum Heuchler. Wir gehen nicht zurück, wir gehen vorwärts. Und es muss uns der Herr gesagt haben, was die nächsten Schritte sind. Lass mich ganz schnell weitermachen. In Athen hat er auf menschliche Weise versucht zu reden, menschliche Weisheit. Das hat sich nicht ausgezahlt, weil Das können die besser, die Professoren da in Athen, die Philosophiegelehrten und dergleichen. Und er versucht genauso zu reden und zu schwätzen wie Sokrates. Das war Paulus. Also seine Rede war nicht besser auf den Areopag als die Rede von Sokrates, also dem unbekannten Gott und so weiter. Weißt du, er ist entmutigt von Athen weg und Gott ermutigt ihn durch ein Wort. Immer wenn wir entmutigt sind, ermutigt uns Gott. Und manchmal ist deine Entmutigung sehr gut und nützlich, dass du dass die Knie schlottern und dass du sagst, ich kann es nicht mehr, dass du Fehlschläge erlebst, unter der Last zerbrichst, was es auch immer ist. Denn Gott versteht dich so gut. Gott versteht dich so gut. Und der Herr ermutigt dich. Und was sagt der Herr zum Paulus, als er dann geht? Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und er bekommt eine positive Verheißung dann, denn ich bin mit dir und niemand soll dich antasten, dir zu schaden. Weißt du, diese Befehle müssen von Gott kommen. Ich bin mit dir. Niemand kann dir widerstehen. Mach weiter, Paulus. Aber jetzt in meiner Kraft, in meinem Namen, denn ich habe ein großes Volk noch in dieser Stadt in Korinth hier. Ein großes Volk. Und Paulus muss wissen, wenn man auf Gott hört, hat man immer Erfolg. Hat man immer durch Kraft, wenn man auf den Herrn hört. Und dann geht er nach Jerusalem und dann, als er dorthin geht, und er wusste ganz klar, da Agabus und die lieben Schwestern und Geschwister weissagen, Philippus hat 5 Töchter gehabt, die waren alle prophetisch begabt, die weissagen, überall weissagt der Heilige Geist, geh nicht hin. Aber was sagt Paulus, Apostelgeschichte 23, 1, 11? Das ist der Weg des Herrn für mich. Das ist der Weg des Herrn. Und Jesus sagte zu ihm, Paulus, sei getrost. Denn wie du von mir zu Jerusalem gezeugt hast, musst du auch in Rom Zeugnis ablegen. So wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Und das ist, was ihn alle Krisen überwinden lässt. Dann kann der Schiffbruch kommen, dann kann ein Sturm kommen, dann kann die Wipper kommen, dann kann kommen, was da will. Da können die Gefahren kommen, da kann sogar sein, dass der Kapitän beim falschen Wetterbericht wegfährt und gar nicht darauf achtet, auf ihn. Und dann sagt, komm, du verstehst nicht, du bist ja ein guter Theologe, aber du bist kein Nautiker. Also, und er fährt los und die kamen in Stürme, hättet ihr doch auf mich hören können. Gott war mit Paulus, weil er einen ganz klaren Auftrag hatte. So wie du mich bekannt hast in Jerusalem, so sollst du mich auch in Rom bekennen. Und er wusste ganz genau, ich muss in Rom ankommen. Ich muss in Rom ankommen. Ich muss in Rom ankommen. Nicht in Neapel und nicht in Pompeji und nicht auf Malta-Insel. Nein, in Rom ist der Platz, wo Gott mich haben will. Und du sollst mich dort bekennen, in Rom. Auch wenn Stürme kamen und er geriet nicht in Panik. Auch wenn die ganze Hölle los war, er geriet nicht in Panik. Er war nicht auf der Flucht vor Gott. Er wusste, so wie Jonah, er wusste ganz genau, ich muss noch in Rom Zeugnis abgeben. Und dann mittendrin im Sturm kommt der Herr und sagte, Paulus sei ermutigt, stärke die anderen, ermutige die anderen, das Schiff wird untergehen, aber alle, die mit dir zusammenfahren, werden gerettet werden. Zerbrich die blockierenden Mächte, die dich von Gott abhalten, Gottes Willen zu tun. Zerbrich sie, indem du ganz klar auf Gott hörst und so weiter und dich nicht von denen stören lässt, die deine Berufung zerstören möchten. Weißt du, auch wenn der Teufel dich aus der Bahn wirft und der Teufel versucht dich mit allen Mitteln aus der Bahn zu werfen, dass du ja nicht dort ankommst. Aber der Engel des Herrn stärkte Saul von Saulus auf dem Boot und sagte, du wirst ankommen. Weißt du, der Teufel möchte dich verhindern, dass du deine Sache zu Ende bringst. Aber Gott sorgt dafür, dass du deine Sache zu Ende bringst, die er mit dir angefangen hat. Weißt du, der Teufel versucht durch eine Isabel, wie jetzt beim Elia, morgen wird dein Kopf rollen, Isabel. Morgen bist du dran, Elia. Und was macht unser Bruder? Geht in eine Höhle, verschickt sich und sagt, komm raus aus dieser Höhle. Weißt du, Gott muss zu dir sprechen, komm raus aus deiner Höhle, komm raus aus deinem Versteck, tu mal das, was ich dir geboten habe. Und ja, Herr, ich bin nicht besser wie die anderen, lass mich sterben. Nase zu halten, stirbt er nicht. Selbst mal wollte er nicht gerade weggehen. Und sagt, Herr, ich bin nicht besser wie die anderen. Und der Engel stärkte ihn, komm raus aus der Höhle, denn draußen vor der Höhle ist Brot, frisches Brot und frisches Wasser. Und dann bekommt er Kraft und er geht weiter. Gott will dich stärken durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Zerbricht diese Mächte, die dich sterben lassen möchten. Kinder Gottes sind nicht zum Sterben da, sondern zum Leben. Zum Überwinden, zum Siegen, zum Triumphieren. Dazu bist du da. Du bist dazu da, um vorwärts zu gehen und nicht rückwärts zu gehen. Sterben, das ist rückwärts gehen. Leben ist vorwärts gehen. Gottes Pläne, die sind dazu da, dass du Satans Pläne durchkreuzt. Das sind die Pläne Gottes da. Dass du die Fallen umgehst und dich vom Heiligen Geist lenkst. Und um das zu erleben, musst du konsequent auf die Stimme Gottes achten und hören. Sonst fährst du auf eine Mine. Sonst gehst du in die Luft. Sonst zerstörst du deine Karriere, die Gott in deinem Leben vorgesehen hat. Und sonst verfehlst du das Ziel. Höre auf Gott. Er möchte dich ans Ziel bringen. Er möchte nicht, dass du dort ankommst, wo die Verzweifelten, Mutlosen, Resignierten sind. Weißt du, der Teufel möchte so leicht dein Leben fertig bringen, dass du in die Psychiatrie landest. Ich will jetzt nichts gegen Psychiatrie sagen, aber ich will nur eins, hat dein Leben so angelegt, dass du verzweifelst und wir Verzweifelten am Leben. Das ist Psychiatrie. Dass du einen Nervenzusammenbruch bekommst, dass du Sonne nicht mehr siehst, dass du blind wirst, was auch immer ist. Er möchte dich verrückt machen, reif für die Psychiatrie. Wer den Weg Gottes nicht zu Ende geht, der geht in die Psychiatrie. Bitte haltet fest, ich will jetzt nichts gegen Leute sagen, für mich sind diese Leute in der Psychiatrie vielleicht Heilige, ohne dass die es wissen. Weil sie dem Himmel näher sind, als manche der Frommen, die in der Gemeinde sitzen. Ich sage das jetzt nur mal. Weißt du, die haben nur nicht verstanden, die sind bei den falschen Leuten gerannt, so wie ich damals bei meinem Baptistenpastor, alles vom Teufel. Stell mal vor, wenn ich das geglaubt hätte, wäre heute bestimmt beim Teufel. Wer den Weg Gottes nicht zu Ende geht, der versteht die Welt nicht mehr, versteht die Stimmen, die zu ihm reden, denn in der Psychiatrie sind die meisten Leute da, weil sie Stimmen hören. Und die denken, das ist alles Teufel, alles Satan, alles Dämonen. Weil die Geister nicht mehr unterscheiden können. Und die bringen alles durcheinander. Die haben lichte Momente und dunkle Momente. Der kann die Botschaften, die aus der unsichtbaren Welt so rüberkommen, nicht verstehen. Deshalb, weißt du, Psychiatrie, früher hat es sowas zwar auch gegeben, aber nicht in diesem Maß wie heute. Heute ist immer gleich Psychiatrie. Sobald du nicht mehr in das Konzept dieser Welt reinpasst, bist du reif für die Psychiatrie. Weißt du, so viele Leute sind im Glauben gescheitert oder haben Schiffbruch erlebt und sind im gewissen Sinne schizophren geworden. Was ist Schizophrenie? Lass mich mal vielleicht ein Stichwort darüber sagen. Ist Persönlichkeitsspaltung. Das ist Schizophrenie. Der Mensch hat eine gespaltene Persönlichkeit. Er hört auf der einen Seite Gott und er sieht auf der anderen Seite die Fakten, die Realität, was da ist und verkraftet das alles nicht mehr. Bringt das nicht mehr zusammen auf einen Nenner. Lebt Tag und Nacht, verwechselt das alles. Und du sagst ja, was soll ich dazu sagen? Soll ich dir sagen, was das... Petrus hat auch so einen Fall gehabt. Petrus sitzt in Joppe. Da riecht es nach einem guten Essen. Die Schwester da unten in der Küche kocht so wunderbar. Und plötzlich hat er eine Vision. Und du siehst dann, da wird ein Tuch gezeigt. Und dann sieht er auf diesem Tuch, ach, das sind alles Tiere, die wir Juden nicht essen dürfen. Und dann sagt eine Stimme, Petrus, schnapp dir's und schlacht es. Nein, Herr, ich habe noch nie was Unreines angerührt. Das ist schizophren fast geworden. Und der Herr muss dieses Bild ihm noch einmal zeigen. Petrus, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht gemein. Weißt du, Gott will ihn weiterführen. Gott will ihn auf eine neue Ebene bringen. Er will ihn zum Heidenapostel machen. Nicht nur Paulus, sondern Petrus soll den Heiden das Evangelium aufschließen. Er soll zum Cornelius gehen. Aber Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gesehen. Und du siehst, wer der so nachdachte, was bedeutet diese Vision? Wenn damals Psychologen in den eingewiesenen Psychiatrie, weil er die Welt nicht mehr verstanden hat. Was soll das bedeuten? Und dann klopfen plötzlich drei Leute an der Tür und sagen, wohnt hier ein Simon Petrus? Ja, um was geht's denn? Unser Chef, unser Boss, unser Kommandant hat einen Engel gesehen und er hat gesagt, hole Petrus, der hier in Joppe zu Hause ist und wir wollen wissen, wie geht der Weg Gottes weiter mit uns? Du siehst also, das hat gefehlt und das fehlt den meisten Leuten, die heute in der Psychiatrie oder sonst noch wo in der Klapsmühle sind, weil die Welt nicht mehr verstehen, die bringen die Welt nicht mehr zusammen. Es fehlen Leute, die den Heiligen Geist haben und sagen, du bist gar nicht verrückt. Bei dir steht die Welt nicht so schief und die Umstände sind auch gar nicht so verdorben. Du musst nur richtig verstehen, deinen Traum, deine Probleme, die innen drin aufgewühlt sind. Und du stehst da und während er so nachdachte, klopfen diese Leute an der Tür. Und dann geht er und dann, als er dorthin geht und die Predigt hält und nun erfahre ich die Wahrheit, da bei Gott kein Ansehen der Person ist. Jude oder nicht Jude, spielt jetzt keine Rolle. So viele Christen verzweifeln, werden krank und verstehen Gott und die Welt nicht mehr. Und die denken, das ist der Teufel, der so ein Tuch da mir hinlegt und alles zeigt, guck mal, das alles soll ich essen, was wir nie essen. Und das, und Gott reinigt und Gott heiligt und Gott sagt, nimm nichts gemein und nichts unrein. Du zerbrichst die blockierenden Mächte, wenn du konsequent auf Gott hörst und nicht auf deine jüdischen Gefühle, christlichen Gefühle, charismatischen Gefühle, katholischen Gefühle, evangelische Gefühle, pfingstlerische Gefühle, vergiss die ganzen Gefühlerei. Weißt du, das hat seinen Preis. Petrus ist ein Apostel geworden und geblieben und Himmelreichsschlüssel bekommen. Du hast Himmelreichsschlüssel bekommen. Er verlässt diese Tradition, er verlässt seine alte Religion, seine tote Religion. Wenn du diese zerstörerischen Mächte brechen möchtest und mit Gott neue Wege gehen möchtest, du musst bereit sein, das, was du hast, ich vergesse, was da hinten ist. Sonst kommst du nicht weiter. Du musst dich von deiner Vergangenheit lösen und sagen, es ist gut. Es ist schön, dass wir einen Tempel hatten, schön, dass wir Moses hatten, schön, dass wir das Gesetz hatten, schön, dass wir die Propheten hatten. Das war alles wunderbar. Aber der Herr geht weiter mit uns. Gott hat ein Ziel für unser Leben. Das ist nur eine Zwischenetappe. Und es ist schön, dass wir in der Nazareth, Kirchstraße 51 unser Gottesdienst hatten. Aber es geht weiter. Und wer weiß, wo wir mal landen. Vielleicht auf dem Mond. Ja, wer weiß es. Wer weiß es, wo wir eines Tages landen. Petrus, diese Geschichte, Apostelgeschichte 10, Vers 13, folgende Verse. Deine falschen Belehrungen und deine blinden Lehrer sind deine größten und schlimmsten Blockierer, die dich so programmiert haben. Gott will, dass du neue Wege gehst. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war, was Petrus am Pfingsten oder bei der Heilung des Lahmen sagen, nach der Heilung des Lahmen sagen. Weißt du, du musst mehr und weitergehen und mehr gehorchen dem Herrn als deiner Kirche, deiner Religion, den lieben Geschwistern, den lieben Freunden, auch wenn sie noch so sympathisch und so nett sind, du musst Gott mehr gehorchen. Lerne Gott mehr zu gehorchen. Der schlichte Gehorsam zu der Offenbarung Gottes ist die größte Triebkraft des Glaubens. Die schlichte, einfache Gehorsam, der Herr hat es gesagt und ich gehe. Ob ich es verstehe oder nicht. Jesus sagte in Johannes 4, Vers 34, den Willen Gottes zu tun, das ist meine Speise. Warum so viele Menschen schwach sind, ist, weil sie nicht das tun, was Gott gesagt hat. Wenn du Gott gehorchst, nur dann kann Gott dich auch benutzen, durch dich wirken, dich weiterentwickeln. Er kann dein Leben gerecht machen, dass gerecht sein ist, dass das, was du oben bist, von Gott bestimmt, erwählt bist, dass dein Original, dein Prototyp da oben in der Ewigkeit, dass dieser Prototyp auch hier unten entwickelt wird, dass du genau das bist, was Gott vorgesehen hat vor der Grundlegung der Welt. Dieses Gerechtwerden übereinstimmen, nicht nur scheinheilig, gerecht mit Gott übereinstimmen. Die meisten wissen nicht, was Gehorsam des Glaubens ist, was für eine Kraft in dem Gehorsam liegt. Einfach der Herr hat gesagt, geh nach Jerusalem, geh nach Rom, geh nach Korinth, geh dorthin. Jesus gehorchen. Nicht, dass irgendwas Bestimmtes zu tun, sondern Jesus gehorchen. Das ist der Inhalt des Glaubens. Jesus gehorchen. Das erste Wunder in Kana, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. 1. Petrus 1, Vers 14. Wahre Gläubige, wahre Christen sind Kinder des Gehorsams. Und sind wir schon Kinder des Gehorsams geworden? So viel Gehorsam du Gott gegenüber bringst, so viel Kraft hast du, so viel Durchschlagekraft hast du, so viel Energie hast du in deinem Leben. Da, wo Jesus heute Glaubensgehorsam finden kann, da offenbart er seine Herrlichkeit. Deshalb ist es so wichtig, Glaubensgehorsam. Nicht Verstehensgehorsam, dass du mit dem Kopf einfach sagst, das tue ich, was vernünftig und anständig ist. Nein, ja, der Herr hat zu mir geredet. Und je mehr du anfängst, Jesus wirklich zu gehorchen, desto mehr Licht bekommst du in deinem Leben, desto mehr Weisungen bekommst du, desto mehr Weisheit bekommst du, desto siegreicher wirst du. 2. Korinther 12, Vers 9, Gottes Kraft kommt in menschlicher Schwachheit zur Vollendung. Also indem du sagst, ja, sag, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft. Einfach Gott wirken lassen. 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Und hier steht es in Kraft, aber was verstehe ich in der Kraft? Also ich möchte es übersetzen, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Tat. Im Ausleben. Das Reich Gottes besteht, indem du anfängst, das, was er dir zeigt, in kleinen Stücken, kleinen Rationen, Salamitechnik, dass du das tust. Sei Täter des Wortes. Da besteht das Reich Gottes. Da geschieht der Wille Gottes. Im Gehorsam zu Gott steckt eine unerschöpfliche Kraft. Da kann man sich der Trübsal rühmen, da ist alles egal. Kann die Welt untergehen von mir aus. Da hast du ein siegreiches Leben, ein Überwinderleben. Und da findest du Gnade bei Gott. Wenn du Gott gehorchst, findest du immer Gnade bei Gott. Die Gunst Gottes, das Erbarmen Gottes. Wenn du einmal bei Gott Gnade gefunden hast, kannst du furchtlos in diese Welt hineinschauen. Erschütter dich nichts mehr, bring dich nichts mehr aus der Fassung. Dann führst du ein Überlegenheitsleben, ein überlegenes Leben, ja so, vielleicht besser. Ein unschlagbares Leben. Weißt du, dieses Überwinderleben, du musst nicht mehr kämpfen. Das ist der größte Blödsinn, den Christen veranstalten können. Ich muss. Nein, du musst nicht mehr. Wir sind nicht mehr beim Kommunismus und Sozialismus und Faschismus und Nationalismus und was weiß ich wo. Er hat es getan. Du musst jetzt nur noch dieses Überwinderleben ausleben und nur von Gnade bei Gott. Du musst nur noch landen und nur von Gnade bei Gott. Das ist nicht anstrengend. Und einfach das tun, auch wenn du nicht verstehst. Gehorchen. Dann hast du eine ganz neue Identität, einen ganz neuen Ablauf deines Lebens. Das Geheimnis des siegreichen Lebens ist, das Reden Gottes persönlich zu nehmen. Der Herr hat zu mir geredet. Wann hat Gott zum letzten Mal zu dir gesprochen? Heute Mittag vielleicht, jetzt während der Predigt. Aber weißt du, dieses Reden muss ein Teil deiner Existenz sein. Saul, Saul! Das war das erste Mal. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Wann hat Gott zum letzten Mal mit dir persönlich gesprochen? Nicht durch einen Prediger, sondern du hast gebetet, bist im Tempel gewesen und bist in eine Verzückung geraten. Wann bist du zum letzten Mal in eine Verzückung geraten? Ekstase. So außer sich gewesen sein. Oder wann haben dir die Knie geschlottert? Wann bist du einen Weg gegangen, wo du sagst, weißt du, wenn man so geht, jetzt von Athen nach Korinth, oh Gott, wenn mich bloß niemand sieht, wie ich jetzt heimkomme oder wie ich da hingehe. Oh, das war so ein schrecklicher Ausflug. Das war eine Sache. Oh Gott. Und weißt du, auf beim Gehen, beim Spazierengehen, weißt du, wenn du Leute siehst, die diskutieren beim Reden, die kämpfen. Die diskutieren. Und Paulus hat sich so sich verausgabt unterwegs, wer ging, oh, hätte ich, weißt du, was habe ich doch versucht mit meinen menschlichen Weisheit, ich habe den Athener versucht, Christus zu bezeugen und der hat mich ausgelacht, der Lotterbube. Weißt du, wenn du so Pleite erlebt hast, so Demütigung erlebt hast und der hat es verarbeitet und du brauchst es so Selbstgespräche, dass du die Sachen verarbeitest. Und so viele Leute, die können die Stimme Gottes nicht hören. Um die Stimme Gottes richtig zu hören, musst du zuerst mal 7 Tage schlafen. Weißt du, alles vergessen. Herr, ich bin nicht besser. Und erst mal durcharbeiten. Und wenn du keine Gedanken mehr übrig hast, dann fängt an, Gott zu reden. Wenn du nichts mehr denkst, nicht mehr denken kannst und dir nichts mehr einfällt, da fängt Gott an zu reden. Aber solange dir noch irgendetwas einfällt, noch irgendein Argument, kann die Stimme Gottes nicht zu dir kommen. Das Wort des Herrn erging. So heißt es in den Propheten. Das Wort Gottes muss zu uns kommen. Und erst dann sind wir wirklich Menschen voll Geistes, voller Kraft. Dann sind wir Menschen, die wir, egal wo wir sind, wir fliegen hinweg. Wir fliegen drüber hinweg. Wir sind im Geist entzückt. Das ist mehr als nur Zittern. Ist mehr als nur, ich bin ergriffen. Nicht, dass ich begriffen hätte, sagt Paulus, ich bin ergriffen. Bist du vom Geist Gottes ergriffen, vom Wort Gottes ergriffen, von dem Reden Gottes, persönliches Reden Gottes? Und das ist, was ich euch wünsche, dass Gott zu euch persönlich redet. Schließ dich ein, zieh den Stecker raus vom Telefon, Computer, Radio, Fernseher und lass Gott mal reden. Du verpasst nichts. Die Welt geht auch so weiter. Aber Gott hat dir was zu sagen. Gott hat dir was zu geben. Und das, was er dir vielleicht in 5 Minuten gibt, länger redet Gott nicht. So viel Zeit hat er nicht. Er muss auch andere Dinge noch erledigen. In aller Liebe. Aber in diesen 5 Sekunden, 5 Minuten, auch die Worte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist nur ein Satz. Das ist keine Predigt, nichts, gar nichts. Das ist ein Satz, was du brauchst, ein Satz vom Himmel. Das ersetzt alles. Ein Satz vom Himmel ersetzt alles. Herr, rede, dein Knecht hört. Und das Hören will gelernt sein. Zuerst denken wir, der Eli hat dich gerufen. Nein, der Eli ruft dich nicht. Der Eli hat sowieso nichts zu sagen. Der Eli hat selbst keinen Durchblick. Samuel! Ha? Du hast mich doch wieder gerufen. Nein, Junge, ich habe dich nicht gerufen. Und dann sagt Eli, da schaltet es zu ihm und sagt, hör mal, wenn du nochmal sowas hörst, dann stell dich hin und sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Und dann wirst du sehen, was du für eine Seelsorge erlebst, was du für Korrekturen erlebst in deinem Leben. Dann erfährst du Sachen, die Geschichte machen werden. Und dann am nächsten Tag, als Eli wieder, als sie am Frühstückstisch sitzen, hat der Herr noch zu dir geredet, Samuel? Ja, was hat er gesagt? Das kann ich gar nicht sagen. Das darf ich gar nicht. Es ist zu schwer, was ich sage. Und du siehst, was da passiert ist. Da wirst du plötzlich Sachen hören. Zuerst einmal Gericht auf der einen Seite und Gnade auf der anderen Seite. Persönliche Berufung, persönliche Sendung. Und dass der Eli, dass da was passiert, was Furchtbares passiert, dass die Bundeslade geklaut wird und so weiter. Ikabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Und die Herrlichkeit Gottes wird mit Samuel sein. Was hat er denn gesagt? Die Leute wollen nachher, was hat er gesagt? Das kannst du gar nicht beschreiben. Das darfst du gar nicht beschreiben unter Umständen. Es geht niemand was an, was Gott zu dir gesagt hat. Und wenn Gott mit dir redet, das ist sowas wie zwei Verliebte, das ist Intimgespräch. Das ist persönliches Gespräch. Es geht niemand was an. Geht kein Erzengel Gabriel an, geht keine Maria an, geht kein Josef an, geht kein Pastor an, geht auch nicht Matthäus nicht an. Geht niemand an, wenn Gott mit dir redet. Geht niemand was an. Weder dein Mann, deine Frau noch deine Kinder. Aber die Leute sehen, der Herr hat mit ihm geredet. Und der ist anders. Der verhält sich anders. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Gott will zu uns auch heute Abend reden. Er hat, nimmt sich Zeit für uns. Und Gott hat immer Zeit für uns zu reden, aber haben wir die Zeit für ihn? Vater, ich danke dir, dass du uns heute begegnen willst in deiner unendlichen Liebe, in deiner Barmherzigkeit und dass du zu jedem deiner Kinder reden möchtest. Du möchtest jedes deiner Kinder mal auf den Schoß nehmen, herzen und drücken, so wie du damals die Kinder gedrückt hast, Herr Jesus, und sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Herr, du willst uns einladen in deine Gegenwart, in deine Nähe, in deinem Heiligtum, bei dir. Stell dir vor, der Herr Jesus sagt, komm mein Kind, komm, setz dich mal hin, ich will dich herzen. Und vielleicht brauchst du gar nicht mehr als nur so einen herzlichen Druck an Jesu Brust, an Jesu Seite, in der Gegenwart Jesu Christi zu sein. Das ist, was dein Leben so reich macht. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben jetzt durch dein Reden, durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist bereichern möchtest. Ich danke dir, Herr Jesus. Danke, Herr. Amen.